Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge Alt-F4, dem Horror-Games-Podcast, hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und ich habe heute bei mir zu Gast Michael Sonntag. Hallo.
Hallo Theresa, cool, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich sehr, dass du heute am Start bist und vielleicht magst du selbst dich kurz vorstellen. Also ich weiß schon, du bist irgendwie Journalist bei GameStars, hast auch einen Podcast, der heißt Coffee, Cake and Games, aber ich glaube, du weißt es noch ein bisschen besser, was du so treibst eigentlich und was du so für Projekte hast und wo man dich finden kann.
Ich müsste es ja eigentlich wissen, ne? Aber ich mache mittlerweile so viel, dass ich schnell den Überblick verloren habe. Deswegen fallen mir diese Einleitungstexte immer super schwierig. Aber das Wichtigste hast du eigentlich schon gesagt, genau. Ich bin Videospieljournalist für GameStar, für Vodafone Featured, für 4Players. Genau, ich bin Content Creator. Ich betreibe den Podcast mit Landscript Birchrider Coffee, Cake and Games, wo es um die drei wichtigsten Dinge im Leben geht, nämlich Kaffee, Kuchen und Videospiele natürlich. Mhm. Und ich doziere auch an Hochschulen und habe auch einen eigenen YouTube-Kanal namens Taneros. Und damit hätte ich es eigentlich. Danke dir.
Das mit der Hochschule wusste ich nicht. Das ist spannend. An welcher Uni bist du und was machst du da?
Das war einmal die HWK Hildesheim, da war es Gaming und soziale Arbeit und einmal die Universität Hildesheim. Ich habe irgendwie so ein Hildesheim-Fable, keine Ahnung. Und Universität Hildesheim, da war es nämlich Gaming-Journalismus.
Ach ja, aber Gaming und soziale Arbeit, also wie hängt das zusammen? Also ich komme jetzt ja so aus der Psychologie und da gibt es ja auch Bereiche, von denen ich vorher nicht wusste, dass es sie gibt. Und bei sozialer Arbeit fällt es mir irgendwie gerade noch schwerer, da so ein Konzept von zu haben, wie sich das überschneidet, wie man das auch einfach so pädagogisch nutzen kann, oder?
Jetzt sprenge ich den Rahmen hier komplett.
Okay, zusammengefasst.
Ich will nur kurz sagen, genau, wenn man sich vorstellt, dass in der sozialen Arbeit ja ein geläufiger Begriff oder geläufige Ebene oder Bereich der Jugendtreff ist, muss man natürlich auch in der heutigen Zeit moderner denken. Und es gibt halt nicht mehr nur diesen analogen Jugendtreff, sondern auch den digitalen Jugendtreff, was man halt vor allem während der Corona-Pandemie gelernt hat, dass man Gaming in der sozialen Arbeit auch als Methode einsetzen kann und gleichzeitig, dass SozialarbeiterInnen auch in Gaming-Foren unterwegs sind. Weil wenn da keine Sozialarbeiter sind meistens andere toxische Instanzen dort. Und deswegen Sozialarbeit überall. Yay.
Ja, voll gut. Jetzt, wo du es sagst, ergibt es auch voll Sinn irgendwie. Aber ich glaube, dadurch, dass, obwohl ich ja selbst noch nicht so alt bin, die Jugend gefühlt ganz weit weg von mir ist, hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich bin auch eigentlich nicht so ein, bin ja eigentlich keine Online-Spielerin oder so. Und ich glaube, deswegen ist das auch so eine Welt, die mir so ein bisschen fern ist. Aber voll spannend, voll cool.
Gaming ist super schräg, super schräg. Selbst wenn ich das beruflich mache, es bleibt auch weiterhin super schräg für mich.
Gaming?
Ja, definitiv.
In welchem Sinne?
Es ist eine Welt, bei der ich hatte mich eigentlich jahrelang immer für den größten Nerd gehalten, bis ich halt gemerkt habe, andere Menschen sind noch viel, viel tiefer drin. Ja. Und was ich am Gaming spannend finde, weil ich eigentlich so einen Autorenhintergrund habe, ich habe auch literarisches Schreiben studiert, aber ich finde irgendwie, Gaming ist so ein Medium, um Geschichten zu erzählen, aber gleichzeitig erzählen die SpielerInnen selber auch ihre Geschichten in diesen Spielen. Und ich finde es total faszinierend, welche Leidenschaften sich da aufbauen. Und dass Menschen beispielsweise seit 20 Jahren beispielsweise an einem ganz alten Spiel noch arbeiten, um das noch am Leben zu erhalten. Also du wirst vielleicht auch in anderen Bereichen, aber im Gaming wirst du unglaublich resistente Leidenschaft entdecken. Und das ist für mich immer wieder Grund genug, darüber Geschichten zu schreiben.
Ja, das verstehe ich. War auch letzte Woche sagen, aber ist das jedes Mal eine Lüge, weil die letzte Alt-F4-Folge ist jetzt schon ein bisschen länger her. Da war das auch Thema, dass wir da ja über ein kleines Spiel geredet haben oder ein kleineres Spiel, über die Faith-Trilogie. Und da habe ich auch wirklich so ein krasses Wiki gefunden, wo ich dachte, Mensch, wer betreibt das? Aber ich finde es total cool. Gleichzeitig hätte ich da niemals so das Durchhaltevermögen für. Aber ja, das ist echt krass, wie viele Leute es da gibt, die sich da so richtig reinarbeiten und auch irgendwie total cool und schön. Also ich kann den Punkt auf jeden Fall gut nachvollziehen. Aber vielleicht noch mal zu dir und deinem Bezug zum Horror. Was wäre denn so ein Horrorspiel, wo du sagst, das liebst du bis in alle Ewigkeit?
Das ist super einfach, weil wenn du mir die Frage gestellt hättest, was mein allerliebstes Videospiel ist, wäre das exakt die gleiche Antwort gewesen. Mhm. Und es wird auch noch in 20 Jahren exakt die gleiche Antwort sein. Nämlich Silent Hill 2, liebstes Horrorspiel und auch liebstes Videospiel. Ich finde, gerade jetzt noch für diesen literarischen Schreibenkontext und da ich Texte liebe, ich finde, es gibt kein Spiel da draußen, das ansatzweise an die Komplexität von Literatur herankommt. Das ist Horror, den du mit jedem Playthrough komplett neu erlebst. Du verstehst immer mehr von diesem Spiel, je öfter du es spielst, und du findest es nur noch unheimlicher, in welche psychologischen Tiefen du dich damit begibst. Also Silent Hill 2 für immer. Auch wenn ich auf das Remake nicht gespannt bin, dieses Spiel braucht kein Remake.
Ich bin da tatsächlich sehr gespannt drauf. Und ja, ein bisschen Sorge habe ich auch, aber ich bin auch eigentlich immer freudig offen für positive Wendungen, die man vielleicht nicht erwartet. Also mal schauen. Möchte da nicht jetzt schon negativ drüber reden. Aber prinzipiell bin ich dabei, die Silent Hill 2, super gutes Spiel. Und habe ich jetzt auch vor gar nicht so langer Zeit das erste Mal gespielt. Und habe es dann auch direkt zweimal hintereinander gespielt, weil es mir so gut gefallen hat. Und ist halt auch, ist auch so ein Spiel, was ich mir dann noch mal auch tatsächlich für die PS2 gekauft habe. Weil ich dachte, doch, das möchte ich jetzt im Original hier haben.
Wenn ich da dreisterweise ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle machen darf, was aktuell nämlich mein Hauptprojekt ist oder mein Kronjuwel, wenn man so möchte, bei Coffee Cake and Games, ich betreibe gerade so eine wirklich Szene-für-Szene-Analyse, psychologische Analyse vom ersten Pixel bis zum letzten Pixel. Und da sind wir mittlerweile im Brockhaven Hospital. Und das ist unglaublich schwer, dafür zu recherchieren. Das ist unglaublich schwer aufzunehmen. Ich mache das mit anderen Expertinnen zusammen. Und das zu schneiden ist auch unglaublich schwer. Aber es ist trotzdem einfach großartig, weil ich jetzt irgendwie mir nach 20 Jahren vorgenommen habe, ich möchte dieses Spiel einmal komplett analysiert haben, selbst wenn man damit niemals fertig ist. Und da bin ich super stolz drauf. Und ich freue mich auch, wenn es dann durch ist, selbst wenn es so schwer ist.
Ja, hört da auf jeden Fall mal rein. Also das ist hier ruhig auch der Rahmen für Eigenwerbung.
Ich habe nur drauf gewartet.
Ja, nee, das ist hier perfekt passend. Du hast ja mir heute Obscure vorgeschlagen aus dem Jahr 2004. Also wir bewegen uns noch in einer ähnlichen Zeit wie Silent Hill 2. Jetzt die Frage, warum hast du ausgerechnet dieses Spiel vorgeschlagen? Oder unter anderem mir vorgeschlagen, muss man ja sagen.
Ich finde es ja gerade bei so Spielevorstellungen, finde ich es immer interessant, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken oder auch über den Olymp hinauszublicken. Also wir hören immer wieder die gleichen 10 Titel, ne? Witcher im Rollenspielbereich, Silent Hill und Resident Evil im Horrorbereich, im Strategiebereich des Age of Empires. Aber ich finde gerade so die Nischentitel, die sowas Eigenes gemacht haben und damit jetzt nicht besonders aufgefallen sind oder auch den Platzhirschen ihren Platz nicht abrennen konnten, finde ich es immer interessant, so richtige schöne Nischensachen. Und deswegen rede ich lieber über Obscure als über Silent Hill, weil das kennt kaum einer und das hat Qualitäten, die aber wiederum andere Horrorspiele nicht haben. Das ist einfach für sich selbst sehr einzigartig und deswegen, das wollte ich dir unbedingt mitbringen.
Mhm. Ja, und ich war froh drum, weil ich habe das in irgendeinem Steam-Sale mal für 3 Euro gekauft und habe noch nicht die Motivation gefunden, das zu spielen. Und als du das dann vorgeschlagen hast, dachte ich mir, ja, perfekt. Liegt praktisch schon bereit, muss nur noch installiert werden und dann kann es losgehen. Und hatte das eh auch schon auf der Liste, weil ich ja bekannterweise auch großer Fan der Horror-PS2-Ära bin und das noch so eines von vielen Spielen, muss man ja auch sagen, ist jetzt noch, die mir halt gefehlt haben, und habe mich da sehr drüber gefreut. Aber erstmal so ein paar Fakten. Und zwar ist das Spiel 2004 erschienen für PS2 und kurz danach auch noch für Windows und 2009 noch für die PSP. Wen das interessiert. Es hat eine 16er-Freigabe, ist ein Survival-Horror-Spiel, gibt's im Singleplayer und Multiplayer. Und wir haben mal wieder keine Mühen gescheut und haben es sogar zu zweit gespielt. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und was es jetzt von den ganzen anderen Spielen unterscheidet, die aus dieser Zeit kommen, ist, dass es das super leicht verfügbar gibt. Es gibt es für 7 Euro auf Steam. Und man kann sogar eine PS2-Version für irgendwas zwischen 10 bis 15 Euro kaufen, was ja auch eine Seltenheit ist bei dieser Art Spiel, wenn ich irgendwie so an so ein Haunting Crown denke oder selbst an Silent Hill 2 oder 3, wo man da schon, unter Umständen mindestens 40, 50 Euro ausgeben muss. Und das hat man hier nicht. Das kann man sogar in der Originalversion noch halbwegs erschwinglich kaufen. Du hast es auch auf Scheibe wahrscheinlich, ne?
Ich habe es auf PlayStation 2 und es ist einer von beiden eBay-Ersteigerungskäufen, die ich jemals getätigt habe.
Ja. Ja, ich habe jetzt auch gedacht, es hat mir schon mal vorweggenommen, hat mir ja gut gefallen und dadurch, dass es jetzt doch relativ günstig ist, werde ich mir das auf jeden Fall auch noch mal für die PS2 holen. Weil ich finde, es macht dann schon, hat noch mal einen anderen Vibe, ob man es irgendwie jetzt bei mir am Laptop hier spielt oder schön gemütlich auf der Couch mit dem PS2-Controller und so. Ich finde, das ist irgendwie noch mal stimmiger.
Ja, definitiv.
Ihr müsst so ein bisschen aufpassen oder auch nicht. Es gibt irgendwie einen Druck mit einer falschen Altersfreigabe, nämlich mit der keine Jugendfreigabe. Die unterscheidet sich jetzt aber nicht von der 16er-Variante. Es gibt also keine geschnittene Version, falls das irgendwie jemand wundert oder aus Versehen mal eine der wenigen 18er-Freigaben da in die Hände bekommt. Das Entwicklerinnenstudio ist Hydra Vision Entertainment. Die heißen jetzt heute Mighty Rocket Studio. Das ist ein französisches Unternehmen. Und die haben so ein bisschen, ja, eine eigenartige Liste an Spielen, die sie so gemacht haben. Zum einen haben sie noch Obscure 2 gemacht, dann ein Alone in the Dark aus dem Jahr 2008 und dann noch so eigenartige Sachen wie Funky Lab Rat, das ist irgendwie eine Ratte auf Drogen, und haben dann ja nochmal mit Final Exam versucht, so ein bisschen thematisch sich an Obscure ranzutrauen, aber ich habe es nicht gespielt. Ich glaube, Michael, du hast es gespielt, oder?
Ja, und es ist wirklich nicht der Rede wert.
Okay, also vielleicht trotzdem kurz zwei Sätze dazu. Es ist ein Sidescroller und sieht ziemlich over the top aus und kommt aber so von dem, was ich jetzt an Trailern gesehen habe, so vom Vibe halt wirklich jetzt gar nicht an Obscure ran. Also schon was komplett anderes, aber spielt halt irgendwie in der Schule auch.
Das ist super weird, weil auch das ist das inoffizielle Obscure 3, jetzt taucht es aber trotzdem nicht mehr im Namen auf. Ich blick dabei nicht mehr durch, deswegen meinte ich, dass es nicht der Rede wert ist, weil es irgendwie gar nichts damit zu tun hat. Aber es hat irgendwie ein Schulsetting mit Horror, keine Ahnung, da weiß ich nicht, was mit dem Studio da los war.
Ja, das, vielleicht irgendwie wollten sie ganz mutig sein und nochmal eine ganz neue Interpretation starten. Und prinzipiell mag ich ja auch, dass wenn die Leute ein bisschen mutig sind, aber
definitiv, definitiv.
Wenn zu viel Neuinterpretation ist, dann sollte man vielleicht auch einfach ein eigenes Spiel draus machen, wenn man wirklich nur noch so, ja, die grobe Handlung übernimmt. Und was für mich persönlich immer wichtiger ist, ist eher, dass der Vibe irgendwie gleich bleibt. Und das ist jetzt halt schon hier eine ziemlich bunte Angelegenheit, wo ich dachte, gut, irgendwie hätte ich jetzt nicht erahnen können, dass das aus dem gleichen Universum stammen sollte, zu irgendeinem Zeitpunkt. Mhm. Ja, aber ansonsten haben die jetzt auch nichts weiter Erwähnenswertes gemacht. Das Spiel hat einen Metacritic-Score von 65 von 100, was ich ehrlich gesagt frech finde.
Super,
aber gut,
frech.
Da kann man ja auch nicht immer so super viel Wert drauflegen. Und ja, den zweiten Teil, da werden wir uns vielleicht hier auch noch mal zusammenfinden, um über den zu reden. Aber heute geht's erstmal nur um den ersten Teil. Und starten würde ich gerne mit den Charakteren. Also, wir haben jetzt ja schon angesprochen, man ist irgendwie in der Schule und man hat so 5 Charaktere, die man auch alle spielen kann und die halt verschiedene Vorteile haben. Und damit fängt das Spiel auch im Grunde genommen an, uns die einmal vorzustellen. Und ja, man kann vorab sagen, so, wir haben 2004 und das bemerkt man echt in jeder Phase dieses Spiels und halt ganz vor allem in den Charakteren. Und ich weiß nicht, magst du mal sagen, wer so dein liebster Charakter ist und den mal so ein bisschen vorstellen?
Ich würde sogar einen Ticken noch weiter zurückschrauben, aber ich werde deine Frage definitiv beantworten, weil was ich total spannend fand, dass ich jetzt vor kurzem auch rausgefunden habe, dass Obscure sich vor allem am Horrorfilm The Faculty inspiriert oder orientiert von 1998. Und wenn man diesen Horrorfilm, der wirklich ausgezeichnet gut ist, wenn man den sieht, merkt man halt vor allem, es ist halt diese typische College-Charakterstudie und man kriegt ganz viele coole Charaktere an die Hand in diesem Film und daran orientiert sich auch Obscure. Was ich halt cool finde, dass es halt keine Charaktere sind, die komplett austauschbar sind, sondern jeder hat so seine super coole Fähigkeit. Und da man das im Vergleich zu Teil 2, wo man festgesetzt hat, welcher Charakter wann gespielt werden muss, darf man in Obscure einfach die Charaktere frei durchwählen. Und deswegen passiert mir das auch bei jedem Playthrough, auch wenn ich eigentlich immer die gleichen spiele, dass ich halt irgendwann zwischendurch komplett wechsle. Mein liebster Charakter ist natürlich Josh. Josh ist angehender Journalist. Josh hat die besten trockenen Sprüche und Josh hat die beste Fähigkeit, die man überhaupt nur in einem Horrorspiel haben kann. Er kann dir sagen, ob es noch Items in diesem Raum gibt oder nicht. Mhm. Josh ist der Beste.
Und er kann schnell rennen.
Das ist uns jetzt beim Spielen auch aufgefallen, auch wenn Kenny eigentlich die Person, der Sportler ist, der eigentlich schnell rennen kann, ist Josh irgendwie so unterschwellig auch ein ziemlich schneller Typ. Ja, beeindruckend. Ja. Josh, du bist der Beste, du weißt es.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall die Person, die man im Team haben sollte. Und noch mal ein paar Worte zu The Faculty. Ist lustig, wir haben uns im Vorgespräch sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, so beim Podcast, wenn man da was bespricht, was einem überhaupt nicht gefällt, was alle anderen aber mögen. Und ich habe halt so ein richtiges Problem mit Faculty. Ich weiß auch nicht, ich fand den fast unaushaltbar irgendwie mit den Effekten und alles. Und da habe ich auch echt eine ganz schöne Schelte für bekommen und wollte das eigentlich so ein bisschen unter den Teppich kehren. Vielleicht jetzt diese Folge war klar, dass es irgendwie zur Sprache kommt, weil es muss. und ich war jetzt aber fast versucht, den doch noch mal zu schauen nach diesem Spiel. Und ich werde das auch noch tun, glaube ich, in naher Zukunft. Aber das ist irgendwie, gefällt mir das Spiel doch besser als der Film. Aber manche Ideen sind ja auch irgendwie in bestimmten Medien besser aufgehoben als in andere. So wie manche Sachen besser in Büchern funktionieren als in Filmen oder Spielen, ist das für mich eine Idee, die offensichtlich im Spiel besser funktioniert als auf dem Film.
Es ist halt, im Film geht's halt um Aliens. Ich glaube, der ist schon super weird, dieser Film. Also es ist faszinierend, wie er trotzdem Spannung aufbauen kann, obwohl die Grundausgangslage so super daneben ist. Finde ich es interessanter, dass Obscure das halt eher mit so Pflanzenzombies macht, also da wirklich eher so die Resident Evil Richtung geht und ist einfach eine ganz, ganz eigene, super unheimliche Atmosphäre ist. Also das ist schon vorweggegriffen, aber wenn ihr eins definitiv in Obscure findet, ist es eine wirklich sehr, sehr eigenständige, super unheimliche Atmosphäre.
Ja, genau. Aber nochmal zurück zu den Charakteren. Du hast jetzt schon Josh genannt, der definitiv die Person ist, die man wählen sollte, vor allem beim ersten Mal, wo man spielt, weil das einfach saumäßig hilfreich ist, wenn er einem sagt, ob es noch im Raum was gibt. Ich finde, das sollte es immer geben. Dann gibt es noch Shannon, die ist halt auch, also die jetzt auch die Charakterbeschreibung, wie die aussehen, dazu, weil ich finde, das trägt ganz viel zum Vibe bei, dass die so richtig 2000er-mäßig aussehen. Die ist mit schulterfreiem Oberteil und Camouflage-Minirock unterwegs. Und die ist auch ziemlich hilfreich, weil sie einem sagen kann, ganz grob, was zu tun ist, wenn man es mal wirklich nicht weiß. Manchmal ist die nicht so richtig eine Hilfe, aber es gab schon Ecken jetzt, wo ich es das erste Mal gespielt habe, wo ich doch sehr dankbar für sie war. Ich glaube, es ist jetzt ein Skill, wenn man das ein-, zweimal gespielt hat, profitiert man da nicht mehr so viel von, aber beim ersten Mal auf jeden Fall.
Es ist ja interessant, weil du jetzt eben schon erwähnt hattest, dass Josh ja noch sehr schnell rennen kann. Ich habe das Gefühl, die haben so passive Nebeneffekte. Und bei Shannon habe ich jetzt tatsächlich mal in einer anderen Review gehört, die heilt sich anscheinend schneller. Aber ansonsten, ich kann mit Shannon nicht viel anfangen. Shannon durchlebt eine sehr, sehr interessante Charakterentwicklung, vor allem Richtung Teil 2. Da hat sie nämlich eine ganz andere Fähigkeit. Josh ist es einfach. Josh und Kenny sind es bei mir.
Ja, vielleicht noch zu Kenny, das ist halt ja der Sportler, der schnell rennen kann und halt einfach ein cooler Typ ist, der einfach einen dicken Bizeps hat und so ein cooles Tanktop trägt. Dann gibt's noch Stan, das ist auch einfach ein cooler Typ mit so 7/8 Baggy Pants und einer Cap und so fetten Sneakers und der dann so seine Noten im System ändern will und schon Löcher knacken kann. Das ist so ein Typ, auch ziemlich lustig. Der hat auch ein paar coole Sprüche drauf. Ich glaube, das war der mit dem, ich hau dir die Krütze aus der Birne, ne?
Ja, ja, die deutsche Synchro ist sowieso auch perfekt.
Fantastisch, ja. Richtig fantastisch. Und ja, das macht entsprechend, der macht wegen den Kommentaren Spaß, den zu nehmen. Ja, und dann zuletzt gibt's noch Ashley, die ist auch ziemlich badass und hat halt so eine Spezialattacke, dass die so Doppelattacken machen kann. Und du hast mir ja schon beim Spielen gesagt, dass es nicht immer hilfreich ist, wenn man gerade Munition sparen möchte und die immer Doppelschüsse raushaut.
Es ist super schwierig zu sagen, wie da die KI funktioniert. Und ich habe sie ungern dabei. Ja, wie gesagt, allgemein habe ich dieses Spiel empfehle ich euch definitiv zu zweit zu spielen, was ja so dank Steam Remote auch möglich ist. Das funktioniert einwandfrei. Das gleiche gilt natürlich auch für PlayStation 2. Ich finde, allgemein kann man sich auch Resident Evil 5 angucken. So Begleiter-KI ist immer so eine Sache. Gebt ihnen gerne immer Assistenzaufgaben, wenn es wirklich reine KIs sind, weil die sind schon ziemlich schluderig mit Munition und so. Kommt ganz drauf an, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr das spielt, aber ja.
Ja, noch kurz zu Ashley, die ist auch ein Fashion-Highlight durch weißes Crop-Top und so einem schwarzen Tanga, der aus der Low-Rise-Jeans rausguckt. Wirklich ganz fantastisch alles. Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, die NPCs hier, ja, mittelmäßig hilfreich, aber ich würde auch sagen, ich habe das deutlich schlimmer erwartet. Ich habe gedacht, dass die ja sich deutlich schlechter anstellen und die sind bei mir jetzt auch gar nicht so oft gestorben, wie ich das angenommen habe. Wie fandest du das so allgemein? Fandest du die ganz doll schlimm oder schon okay für so 2004er NPCs?
Das ist super schwierig, gerade weil dieses Spiel ja Koop anbietet und das bietet so gut wie kein Horrorspiel. Ist für mich aber auch nicht der einzige Pluspunkt dieses Spiels, deswegen habe ich selten mit KI-Unterstützung gespielt. Es ist aber auch so, dass ich die KIs meistens dann im Schulhof parke, was so ein was so ein Zwischenhub für die gesamte Story halt ist. Ich würde es mit denen nicht auf schwer spielen und gleichzeitig ist es so, wenn man in die Enge kommt in diesem Spiel, dann wird es schon ziemlich knifflig und da kann auch die KI nichts für. Die machen einen guten Job. Ich sag trotzdem, dass natürlich ein menschlicher Mitspieler oder eine Mitspielerin natürlich einen besseren Job macht.
Mhm. Ja, also ich habe das auf leicht gespielt und fand das vollkommen in Ordnung. Gibt so Situationen, wenn man von irgendwelchen Monstern hochgenommen wird, dann können die einen befreien. Das geht ein bisschen schneller, als wenn man sich da selbst drum kümmern muss. Ich fand sie echt deutlich hilfreicher, als ich das erwartet habe. Als ich gerafft habe, oh scheiße, hier muss ich jetzt mit einer KI spielen, bin ich kurz in Schwitzen geraten, aber bin dann doch erstaunlich gut durchgekommen. Also das hätte, gehört so in die Kategorie, das ist jetzt nicht perfekt, aber das hätte so viel schlechter sein können.
Das kann man denen auf jeden Fall so als Zeugnis aushändigen, ja, genau. Ja. Dann können sie sich gerne in anderen Spielen bewerben, richtig.
Ja, ja, genau, da würden andere Spiele von träumen, gerade aus der Zeit. Looking at You, Silent Hill 4.
Ja, Looking at You, Resident Evil 4 Remake.
Das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt.
Es ist
nur das Original Resident.
Eine Klammer auf. Ashley bezeichnet man als die nervigste Begleiterin im Allgemeinen in allen Spielen. Ich glaube, es liegt bald mehr an ihrer nervigen Stimme, jetzt nicht weniger daran, was sie eigentlich macht. Und sie haben es tatsächlich geschafft in dem Remake von Resident Evil 4, dass dieser Charakter wirklich storytechnisch absolut fantastisch geworden ist. Der hat jetzt langsam richtig Tiefe, aber gameplay-technisch ist sie super schlimm. Das hat man super verschlimmbessert. Also Obscure KI nehme ich. Ich gehe lieber mit einer Obscure KI in die Schlacht als mit Ashley aus dem Remake. So.
Okay. Ja, ich fand Ashley im Original gar nicht so schlimm, wie ich das erwartet habe. Aber ich glaube, so bei mir ist auch da wirklich auf Platz 1 einfach Eileen aus Silent Hill 4. Und die wird da auch nicht mehr von wegkommen, von diesem Platz. Das ist ganz eindeutig.
Hart erkämpft.
Und gemessen an der ist das hier ein Träumchen.
Richtig.
Kommen wir mal zum Plot. Wir haben jetzt ja schon grob gesagt, wir sind hier irgendwie in der Schule, irgendwelche Pflanzenmonster. Magst du mal grob erklären, was jetzt ein bisschen konkreter die Ausgangslage ist?
Mit Spoiler oder ohne?
Mit. Also hier wird immer gespoilert.
Voll reingespoilert, das ist interessant. Okay, auch mal erfrischend, weil normalerweise ist es super nervig, so um den Spoiler herumzutänzeln und dann irgendwann mal, jetzt Spoilerbereich und jetzt darf man endlich diesen Spoiler-Maulkorb absetzen. Okay, dann.
Ja, nee, vielleicht dann noch mal kurz ein paar Worte so zu dem Spoilern allgemein. Also ich finde halt, wenn man wirklich sich so ein Spiel konkret rauspickt und da offen und ausführlich drüber reden möchte, finde ich das eher hinderlich, eben da dann so drum herum zu tanzen. Und deswegen wird hier immer gespoilert, ist ja auch in den Filmfolgen so. Für alle, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, dass das allgemein immer so ist, wollte ich es gerade noch mal gesagt haben. Okay, jetzt kannst du.
Ich finde, bei dem Spiel kann man nicht wirklich spoilern. Ich finde, man kann optisch spoilern, indem man Bilder vom Ende sieht, weil das wirklich sehr außergewöhnlich ist. Storytechnisch ist die halt absolut dünn. die Ausgangslage ist, ich zoll das Pferd von hinten auf. Stellt euch vor, es gibt zwei Brüder, so zwei Indiana Jones, die in einem exotischen Land eine Pflanze entdeckt haben, die Mortifilia. Das ist eine Pflanze, die tatsächlich das ewige Leben bringen kann. Ist ja auch gar nicht mal so untypisch. Und beide Brüder haben natürlich Lust darauf, das Geheimnis dieser Pflanze zu entziffern. Das hat sehr krasse Verwandtschaft zu Resident Evil. Und hier ist es aber so, dass einer der beiden Brüder, also vor allem diese Pflanze wird dann aktiviert, sobald sie der Sonne ausgesetzt wird. Dann sind Leute, die damit in Berührung kommen, werden in Zombies verwandelt. Und das große Problem ist, dass einer der beiden Brüder schon der Sonne ausgeliefert worden ist und seitdem vor dem Sonnenlicht versteckt werden muss, weil er sonst in Flammen aufgeht. Während der andere Bruder eine Schule gründet, um neue Versuchskaninchen zu finden, damit er halt noch mehr mit dieser Pflanze experimentieren kann. Und genau in diesem Setting befinden wir uns als SchülerInnen, die nichts davon ahnen und eines Nachts halt ihr Freund Kenny verschwunden geht und sie dann gemeinsam losziehen, um herauszufinden, worum es hier eigentlich geht. Und das, ich habe jetzt gerade in drei Sätzen den gesamten Plot zusammengefasst, der super dünn ist und es eigentlich mehr darum geht, es ist so mehr so eine architektonische Reise, dass wir nachts in der Schule eingeschlossen werden und dann immer und immer tiefer in den Keller klettern und diese Architektur sich immer weiter wandelt, mehr ins Pflanzliche geht, bis wir dann irgendwie in der Hölle, also wirklich der Hölle landen. Mhm. Und das ist einfach, das ist für mich diese atmosphärische Reise, die man in diesem Spiel erlebt.
Ja, voll. Also die Geschichte ist irgendwie okay, aber eigentlich auch gar nicht mal so relevant. Also man musste auch so ein bisschen Suspension of Disbelief an den Tag legen. Es gibt dann auch so Informationen, dass ja der Herbert Friedman, der Schulleiter, schon 1902 die Schule gegründet hat und schon seit 1859 auf der Welt ist und wir halt aber das Jahr 2004 schreiben, was irgendwie ein bisschen eigenartig ist. Und es gibt da mal so ein Notiz aus den 60ern, wo das schon mal jemand verdächtig fand. Aber offensichtlich finden die Leute das nicht verdächtig genug, dass man da mal ein bisschen genauer hinschaut. Und weil es auch immer mal so Episoden gibt, wo einfach so 6 SchülerInnen auf einmal fehlen. Und dann machen die halt einfach das Wohnheim dicht und tun so, als wäre es damit getan. Also da sind schon viele Sachen, wo man sich denkt, ja, das hätte schon auffallen können, dass dort irgendwas nicht stimmt.
Es ist so super, super weird. Vor allem, es gibt ja das, was du schon angesprochen hast, was denen eigentlich super auffallen müsste. Es gibt ganz, ganz viele Lehrerporträts nebeneinander im Theater und auf diesen Bildern altert dieser Bruder halt einfach nie. Und jetzt gerade ausgerechnet in dieser Nacht fällt uns das mal auf. Gleichzeitig das mit diesem Studierendenwohnheim. Es gibt irgendwelche Kelleranlagen unter der Schule. Also eigentlich müsste das irgendjemandem auffallen und ich finde es auch irgendwie so als fast schon als Kritik am amerikanischen Schulsystem, ne? Dass es anscheinend so schlecht ist, dass das den Leuten noch nicht mal auffällt, dass darunter so ein Versuchslabor existiert. Also die Ausgangslage ist super unheimlich. Und super weird.
Mhm. Ja, das stimmt. Genau, eigentlich hast du es gut zusammengefasst, was da jetzt gerade vor sich geht. Wie gesagt, die Story, findest du die wichtig in dem Spiel oder sagst du eher, die Atmosphäre ist hier das Wichtige? Hätte es auch eine andere Story sein können.
Die hätte gar nicht komplizierter sein dürfen. Ich finde das auch gerade bei Horrorspielen immer so ein bisschen, deswegen lobe ich mir das Silent Hill 2. Man kann dieses Spiel auch durchspielen, ohne die Story verstanden zu haben. Bei Obscure, da es halt wirklich nur um die Atmosphäre geht und es gar nicht so viel zu erleben gibt, finde ich die Dosis richtig gut gewählt. Das hätte gar nicht komplizierter sein dürfen. Und das Schöne ist, dass Teil 2 dem auch treu bleibt. Es gibt zwar Twists, und das ist es halt auch einfach. Keine Komplexität, man versteht die Story, glaube ich, mehr über das Gefühl als jetzt über den Verstand. Deswegen, die ist perfekt, finde ich gut so.
Mhm. Ja, und auch so, wie man das, was man wissen muss, um die Story zu erzählen, das wird einem auch so präsentiert, dass man das auch wirklich mitbekommt. Weil manchmal, gibt es ja auch so Spiele, wo dann die Story so komplex wird, aber durch irgendwelche 8 Minuten langen Audiologs erzählt wird, die sich ehrlich gesagt keine Sau anhört, wenn man es einfach mal so durchspielt, wo man dann die Hälfte nicht mitbekommt. Und hier ist es halt echt so, das, was wichtig ist, das bekommt man mit und das rafft man auch, weil so kompliziert ist es nicht. Und ich mag das prinzipiell auch echt gerne, weil bekannterweise bin ich ja eine Person, die jetzt auch nicht so ausführlich die Notizen liest, vor allem, wenn das irgendwie irgendwelche seitenlangen Laborberichte sind. Also, nee. Sehe ich mich eher nicht so. Und ich finde, die sind hier auch wohl dosiert, die Notizen. In einer angenehmen Länge, angenehm geschrieben, dass man das auch irgendwie alles mitnehmen kann.
Es sind vor allem nicht so viele Notizen und da ist es halt auch so, ich mag immer dann Audiologs nicht, wenn man das Gefühl hat, du musst das dir jetzt anhören, um eine Story zu bekommen. Ich mag das bei Horrorspielen, Horrorfilmen immer so. Ich habe von der Story genug verstanden, als dass ich jetzt hier durchkomme. Ich muss nicht alles verstehen. Da gibt's andere Spiele wie beispielsweise Deathloop, das ist so ein Zeitschleifen-Shooter. Da ist die gesamte Story nur in Dokumenten vorhanden. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich, weil wenn man die Dokumente gar nicht liest, dann hat man keine Ahnung, worum es hier geht, auch wenn der Plot fantastisch ist. Und da kritisiere ich bis heute, dass sie das nicht in Sequenzen ausgelagert haben. Also da finde ich, hat Obsidian einen super guten Weg für seinen Plot gefunden, ja.
Mhm. Ja, und auch dadurch, dass man ja immer wieder mit den anderen zusammentrifft an bestimmten Schlüsselpunkten, wo dann auch manchmal noch Sachen erklärt werden, werden da dann auch wirklich alle abgeholt. Ja, also Pluspunkte für die, ja, simple Story im Grunde genommen, ne? Es muss ja auch nicht immer kompliziert und neu sein, um effektiv zu sein.
Richtig.
Dann zum Kampfsystem. Wir müssen kämpfen. Es ist kein Walking Simulator. Es gibt Schusswaffen und Schlagwaffen, die mit der Zeit auch, ja, ein bisschen besser werden. Hab prinzipiell das Gefühl, es nimmt sich nicht so super viel. Vielleicht liegt's aber auch dran, dass ich das jetzt auf leicht gespielt habe. Würdest du sagen, die besseren Schusswaffen mitzunehmen, lohnt sich? Also jetzt abseits von Pistole und Shotgun, der Unterscheidung.
Ich finde es interessant, sich anzugucken, die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, weil man bestimmte Waffen erst später findet, beziehungsweise es gibt sehr, sehr interessante Flaschenhälse, also sehr brisante Situationen im Spiel, die sich auch je nachdem verlagern, welchen Schwierigkeitsgrad man hat, also wirklich Phasen, in denen man kaum Ressourcen hat, in denen man durchhalten muss, versus Phasen, in denen man ganz, ganz viel hat. Und das Interessante am Kampfsystem ist, dass, man muss auf Ressourcen achten, Munition achten, aber der Faktor Licht ist tatsächlich hier sehr entscheidend, gerade weil die Pflanzenzombies sehr empfindlich auf Licht reagieren. Man so ein bisschen einen Welpenschutz hat, weil am Anfang noch die Sonne da ist und tatsächlich man durch das Zerschießen von Fenstern auch Feinde ausschalten kann, bis dann die Nacht einbricht und der Welpenschutz dann halt damit weg ist. Man darauf achten muss, dass diese Pflanzenzombies auch so eine Schutzschicht um sich herum haben, die man erst mit einer Taschenlampe abtöten muss. Und das ist interessant, weil wenn man sich die Zeit nicht dafür nimmt, dann verschwendet man Munition. Und das kann sein, dass man jetzt vielleicht auch den Moment überlebt. Das kann nur dann passieren, dass man später in einer Situation landet, wo man es dann bitter bereut, so viel Munition verschwendet zu haben. Und das Ressourcenmanagement mit, habe ich genug Klebeband, damit ich noch eine Taschenlampe an mein Gewehr drankleben will? Will ich vielleicht noch die bessere Taschenlampe dran machen? Wie verteile ich jetzt am besten die Waffen? Welche Waffen spare ich mir jetzt auf? Auf schwer ist das schon super interessant, vor allem, weil man dann auf Tricks kommt, auf die wir später noch gerne zu sprechen kommen, weil man wirklich clever dieses Spiel spielen kann. Ich mag das Kampfsystem.
Ja, und was ich auch cool finde, dass man das mit dem Licht aber nicht nutzen muss. Also, weil ich fand, das bei Alan Wake, da habe ich auch nur den ersten Teil gespielt, fand ich das schon auf Dauer auch ein bisschen, ja mühselig, mal freundlich. und dass das hier so ist, man kann das machen, um Munition zu sparen, man muss es aber nicht machen. Und jetzt auf leicht muss man es auch wirklich nicht machen, man kommt auch so durch. Aber es ist dann eben eine Strategie, also man kann da schon auch so seine Strategie verbessern, auch wenn es in dem Sinne kein Level-System gibt für die Charaktere, dass die irgendwie stärker, schneller, resilienter werden. Genau, aber dadurch kann man das schon auch ja noch mal ein bisschen Feintuning betreiben in der Kampfstrategie, die man da anwendet. Wie findest du es denn generell vom Schwierigkeitsgrad? Also ich kann schon mal für leicht sprechen. Das fand ich wirklich angenehm leicht. Man hat eigentlich keine Ecke, die man nicht nach dem zweiten, dritten Anlauf easy schaffen kann. Man hat dermaßen viel Munition und Speicherpunkte, Heil-Items. Das ist wirklich so richtig schön leicht. Findest du aber auch den schweren Modus angemessen schwer oder einfach echt heavy?
Ich ergänze noch was dazu, weil ich das sehr interessant fand, weil du es jetzt angesprochen hast.
Ja.
Ich habe dieses Spiel ja bestimmt schon 15 bis 20 Mal durchgespielt. Ich hatte auch mal für mich die Challenge gehabt, dass ich es irgendwie jedes Jahr einmal durchspielen muss, zusammen vor allem mit meinem Bruder. Deswegen verbinde ich das ganz viel mit meinem Bruder. Und da wir das ja jetzt vor kurzem zusammen nochmal auf leicht durchgespielt haben, das bei mir ja schon viele, viele Jahre her ist, empfand ich es gar nicht als langweilig, weil ich finde, dieses Spiel funktioniert atmosphärisch auf jedem Schwierigkeitsgrad. Das ist nur dieses kleine i-Tüpfelchen, wenn man es noch auf schwer spielt, ob man noch schwierige Kämpfe haben will. Aber die sind nicht mal erforderlich für die Wirkung. Es ist von Schwierigkeits- zu Schwierigkeitsgrad komplett unterschiedlich und den meisten Spaß, glaube ich, hat man auf schwer und danach kommt noch brutal. Es gibt noch einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad, dessen Namen ich mir gerade nicht habe, aber den schaltet man auch erst danach frei. Mhm. Da hat jeder Schwierigkeitsgrad hat was für sich. Ich finde auch auf leicht macht's trotzdem Spaß.
Mhm. Okay, aber würdest du jetzt sagen, prinzipiell schwer kommt man auch angemessen durch, weil es gibt ja schon auch einfach ja Spiele, die dann fast unspielbar schwer sind. Ist das so ein Kandidat, wo man dann richtig Zähne zusammenbeißen muss und da richtig grinden muss oder geht's?
Das ist kein Dark Souls. Nee, das ist kein Dark Souls. Nee, und wenn du halt noch diese cleveren Zusatztricks drauf hast, dann das Spiel ist halt auch einfach lustig. Vor allem, es hat eine super faire Speicherfunktion. Man speichert noch mit Discs, auch das ist eine interessante Hommage an Resident Evil, wo man Tintenpatronen verbraucht hat. Hier ist es die CD, die Josh halt quasi in seinen Recorder halt lädt, um dann zu speichern. Man lädt einfach neu, man kriegt auch auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad kriegt man genügend CDs. Ich will nicht sagen, dass man es niemals ohne Tode schafft, denn das lässt das Spiel ja tatsächlich auch zu. Es können Charaktere sterben. Man kann es mit allen Charakteren bis ans Ende bringen. Man kann es aber auch nur mit einem ans Ende bringen. Dann kriegt man aber auch nicht das gute Ende. Da ist Teil 2 schon viel, viel weniger entgegenkommend. Und das Scheitern ist hier vollkommen okay. Und das macht auch die Spannung aus. Deswegen, ich finde es auf allen Schwierigkeitsgraden fair. Da kenne ich viel, viel schlimmere Spiele.
Ja, sehr gut. Ja, es war jetzt auch so mein erster Eindruck davon. Und ich muss auch sagen, auch die Bosskämpfe sind im Verhältnis sehr angemessen. Also die fand ich dann auch, waren kleine Peaks, aber jetzt auch nicht unmachbar schwer, weil da muss man ja auch einfach sagen, ich finde das Kampfsystem, auch allgemein die Steuerung, erstaunlich gut. Man hat auch keine Tank-Controls hier. Aber trotzdem kann man ja keine super feine Kampfstrategie entwickeln mit krassem Ausweichmanöver und sowas. Es geht halt hier einfach nicht. Und deswegen finde ich das auch nur fair, dass dafür, dass die einzige Strategie, die man irgendwie fahren kann, ist Licht draufhalten, draufschießen und sich nicht erwischen lassen, sag ich mal. Finde ich die auch angemessen, dass die jetzt auch nicht so unfassbar schwer sind, die Bosskämpfer.
Nee, das Einzige, womit man handeln muss, ist nicht eingekesselt zu werden. Das ist das einzige große Problem, das man hier hat. Und das hängt vor allem damit zusammen, weil das Spiel arbeitet ja mit einer festeren Kamera, auch ein Resident Evil Hommage. Aber ich werde das jetzt nicht jedes Mal erwähnen. Ich finde nur einfach, es setzt interessante Parallelen auch einfach für sich selbst noch mal neu um. Es ist dadurch keine Kopie, kein Klon. Es ist wiederum nur obscure. Und dadurch, dass man die Räume nicht kennt, ist es gleich manchmal ein bisschen überfordernd, weil man nicht weiß, was sich hinter einem verbirgt, weshalb es diesen Trick gibt, erstmal in den Raum reinzugehen und dann wieder raus. Es hat nur einen wirklichen Bosskampf, der Rest sind eigentlich Gegner, die nach einem gleichen Schema funktionieren. Und dieser finale Bosskampf, das ist der einzige Punkt, wo ich sage, da hat mich die KI bisher immer enttäuscht, weil sie für diesen Bosskampf keine gute Raumfindung hat. Das ist aber auch viel verlangt, weil da sehr, sehr viel passiert. Aber ansonsten, nee, finde ich komplett durch die Bank super fair, das Spiel. Vor allem, wie gesagt, weil man nur noch mit zusätzlichen Tricks es sich noch zusätzlich leichter machen kann.
Ja, das stimmt. Das hatte ich auch an, das glaube ich auch die einzigen Ecken, an denen ich gestorben bin, ist, wenn ich in so einen Raum reingekommen bin. Dann kam so von allen Seiten irgendwas und ich konnte mich nicht umgucken und hat noch gar keine Orientierung. Okay, wo sind Fenster, die ich einschießen kann? Kommt jetzt was von der Decke, kommt was vom Boden, wie schnell ist es eigentlich? Und ja, das ist so das Einzige, was so ein bisschen schwieriger ist. Aber ich glaube, wenn man, man erkennt auch die Räume, in denen das so ist, ganz gut, weil man so, es gibt so gewisse Räume, da geht man rein und man sieht eigentlich nur die Tür, vor der man steht. Und das sind eigentlich immer so die Räume gewesen, fand ich, wo es eben, ja, eng werden könnte. Und dann bin ich auch manchmal direkt wieder rausgegangen und habe erstmal gespeichert und bin dann wieder reingegangen.
Ja, das ist perfekt. Vor allem, es ist auch interessant, es gibt so, gerade auf Schulfluren kann das passieren, dass wenn man gerade anfängt, ein Schloss aufzumachen oder so, dass es dann halt einen Angriff triggert und dann wird man halt schnell eingekesselt. Aber egal wie oft ich das spiele und egal wie auswendig ich das kenne, es macht mir trotzdem immer Spaß, weil es trotzdem so einen Nervenkitzel hat, vor allem dadurch, dass man nicht weiß, wo man sich gerade aufhält und dass man nicht weiß, was einen gerade angreift. Also ich finde, das Spiel spielt fantastisch damit.
Ja, das stimmt. Wie gefällt dir denn so das Monster-Design allgemein, also die Zombies? Und die den einen Bossgegner, den es da noch gibt, den Mini-Boss praktisch.
Ich finde es total faszinierend, weil ich mir letztens eine Review von anderen Leuten dazu angeguckt habe. Und es gibt sehr, sehr wenig Reviews zu diesem Spiel, vor allem aktuellere. Und da wurde kritisiert, dass durch diese ganzen Dunkelwolken, die um die Monster herum sind, dass man das Monster-Design ja gar nicht richtig sehen kann. Das empfinde ich jetzt irgendwie nicht als Kritikpunkt in dem Sinne. Und ich bin natürlich da auch durch Silent Hill 2, was eines der besten Monster-Designs hat, weil jedes Monster eine psychologische Bedeutung hat und das daran kommt man auch nicht. Muss aber nicht heißen, dass alle Monster psychologisches Dings haben sollen. Es ist auch nicht The Evil Within. Ich finde, The Evil Within hat auch ein fantastisches Monster-Design.
Ja.
Obscure wiederum. Durchwachsen, zweckmäßig. Es gibt viele Monster, daran kannst du erkennen, das waren wahrscheinlich mal Schüler. Dann gibt es so kleine Zombie-Hunde. Da fragst du dich, was soll das sein? Da werden sie wahrscheinlich Haustiere experimentiert haben. Sehr, sehr simple Zombies und auch irgendwie super verunstaltete Zombies. Ich finde es auch hier, es funktioniert komplett. Vor allem, es gibt diesen interessanten Gegner, beziehungsweise es gibt, da wir uns ja mit Pflanzenzombies beschäftigen, hat man dieses interessante Thema dessen, dass eine Pflanze halt auch wächst. Deswegen gibt es auch eine Monsterversion, die je nach Fortschritt halt komplett anders aussieht und man im Spiel auch irgendwann auf voll entwickelte Monster halt trifft. Und damit bin ich halt vollkommen zufrieden. Hätte natürlich auch besser sein können, tut aber vor allem seinen Zweck.
Ich glaube, zweckmäßig trifft es sehr gut. Also das ist jetzt kein Spiel, was durch ein exquisites Monsterdesign auffällt. Das ist wirklich okay. Man stört sich nicht dran, wenn man das sieht, dass man sich denkt, oh Gott, was ist denn das? Aber ich habe auch eigentlich an keiner Ecke, ja, doch gegen Ende dann schon, aber so in den Hauptparts gedacht, oh ja, das ist jetzt aber total cool, was ich hier sehe, irgendwie originell oder so. Das hatte ich da halt nicht. Und das finde ich, ja, okay, eben weil es auch nicht negativ auffällt, aber da finde ich, wäre noch ein bisschen Potenzial gewesen. Und da frage ich mich, woran das gescheitert ist. Ob das irgendwie jetzt eine Budgetfrage war oder ob da nicht genügend kreative Leute am Werk war und das einfach nicht besser geklappt hat, sag ich mal. Das finde ich ein bisschen verstecktes Potenzial.
Das ist eine interessante Frage, ne? Wie hat man da im Team gearbeitet? Ich hatte das Gefühl, manche haben da richtig coole Ideen gehabt, dann hatten andere Leute wieder viel weniger Ideen gehabt. Es kann auch eine Budgetfrage gewesen sein. Ich finde, gerade so im Kanonenfutterbereich schaust du irgendwie nicht mehr hin, auf was du schießt. Dann haben sie aber gleichzeitig so mottenartige Gegner, die dich von der Decke aus strangulieren, aus denen ein Embryo heraushängt. Und also, wenn man das nicht gesehen hat, denkt man sich so, was ist das? Und dann denkt man so, okay, das ist schon so krass, dass ich das wieder cool finde. So vor allem für die Hauptgegner, wenn man so möchte. Da merkt man, da fließt so die gesamte Mühe rein. Deswegen, ich kann das Monster-Design nicht schlecht nennen, weil es gute Beispiele gibt. Ich kann es aber auch nicht super außergewöhnlich nennen, weil es sich halt auch nicht so durchzieht. Ne? Sowohl als auch, sage ich dazu.
Ja, so kann man es auch gut zusammenfassen. Es gibt ja auch so ein paar Rätsel in dem Spiel. Ich fand die aber eigentlich auch alle ziemlich einleuchtend, muss ich sagen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich irgendwo mal im Walkthrough nachschauen musste. Ich glaube an einer Ecke, aber ich habe mir natürlich nicht gemerkt, an welcher. Also gebe ich erstmal die Frage an dich, wie fandest du so die Rätsel, gerade so vom Schwierigkeitsgrad?
Man wird nicht ums Vergleichen herumkommen, ne? Weil wenn man über Rätsel spricht, muss man natürlich über eine allgemeine Rätselgrundlage reden. Also wie sind eigentlich Rätsel in Horrorspielen? Ich denke mal, da hat Silent Hill definitiv die Nase weit vorn. Da macht das ganze Gameplay von den super schwierigen Rätseln ganz, ganz viel aus. Da ist das Kampfsystem eher zu vernachlässigen. Resident Evil ist komplett umgekehrt. Kampfsystem ganz wichtig. Rätsel ganz nett, bis ein bisschen schwieriger, aber eher ganz nett. Und bei Obscure ist es faszinierend. Es gibt eigentlich nur zwei. Und die sind okay. Die tun auch ihren Zweck. Das klingt immer so negativ, wenn ich das sage. Aber wie gesagt, es geht für mich um die atmosphärische Reise in diesem Spiel. Und deswegen, man merkt, alles ist darauf ausgerichtet. Und deswegen funktioniert es auch fantastisch. Ich gebe ein Beispiel. Es ist einmal diese Aufgabe, dass wir einen richtigen, zwei richtige Breitengrade auf einer Karte finden müssen und damit ist Herumlaufen verbunden, weil man gleichzeitig auch die Vorlage finden muss, damit man weiß, wie man das wie an der anderen Stelle richtig einstellt, damit sich sein Safe öffnet. Und auch wenn dieses Rätsel gar nicht schwierig ist, ist der Raum, in dem das stattfindet, super wichtig, weil gerade die Sonne untergeht, man so langsam anfängt, diesen Krimi so ein bisschen aufzudecken. Wo waren die Brüder jetzt damals unterwegs etc.? Das passt richtig gut. Man merkt so ein bisschen, dieses Rätsel ist auf Atmo getrimmt. Und das andere, und danach gibt's eigentlich keins mehr, ist das in der Kantine, wo wir nämlich neue Leitungen einsetzen müssen, um den Strom anzuschalten. Und das ist auch ein Rätsel, was interessant ist, weil es auch ein Koop-Rätsel ist, nämlich eine Person muss die Leitungen, die Sicherungen einsetzen und die Hebel richtig setzen, während die andere Person sie beschützen muss, weil permanent gerade Gegner angreifen. Und bei diesem Rätsel ist interessant, wenn das einmal gelöst ist, braucht man keine einzige Figur mehr in dieser Kantine zu töten. Deswegen, das kann einem einen gewaltigen Vorteil verschaffen, weshalb man auch vielleicht gerade auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad hier Munition sparen möchte, weil man weiß, man hat irgendwann diese Trumpfkarte. Und das ist auch ein super gut atmosphärisch eingesetztes Rätsel. Also ich finde es hier interessant, dass es halt so gut pointiert eingesetzt ist. Und ich glaube, ein drittes, und das ist irgendwie auch für mich das Schwierigste, da hatten wir auch unseren Spaß gehabt. Wenn wir uns zum Finale begeben, müssen wir halt in dieses unterirdische Labor. Und das ist, der Architekt gehört verprügelt eigentlich. Aber es ist so unglaublich labyrinthisch angeordnet. Und da ist es die reine Raumfindung, die einem das Problem macht. Und das ist großartig gemacht. Also wieder, es ist eine atmosphärische Dings. Es ist nicht besonders super schwierig. Und deswegen, gerade weil es auf Atmos setzt, muss es auch gar nicht schwierig sein.
Ja, ja. Vor allem, weil dieser Keller auch der einzige Ort ist, an dem man keine Map hat.
Auch toll. Man bekommt sie einmal zu sehen und dann hat man sie auch wieder vergessen und dann denke ich, ach super, die hätte ich gern noch mal gesehen.
Ja, vor allem, wenn man nicht weiß, dass man sie einmal sieht und danach nie wieder, weil normalerweise hat man ja die ganze Zeit über eine Map, die auch ziemlich hilfreich und gut ist, weil Maps gibt's ja auch in mehr und weniger gut. Ich finde die hier hilfreich.
Super.
Jetzt muss ich kurz noch mal Rätsel, genau. Ja, ich habe halt, gibt ja auch noch so ein paar Code-Rätsel, wo man einfach einen Code suchen muss und dann von A nach B laufen muss. Na gut, die gehören dazu, die stören mich auch die meiste Zeit nicht. Was hier interessant ist, dass man die Codes selber finden muss, sonst funktioniert es nicht. Also irgendwie im Walkthrough sich das angucken und dann weitermachen, so funktioniert es nicht. Nicht, weil ich da jetzt irgendwie gemogelt habe oder so. Ich weiß das, weil ich halt an einer Ecke gestorben bin und dann dachte, gut, jetzt gehe ich die Abkürzung und gehe einfach direkt zu dem Türschloss und gebe da den Code ein und das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so machen würde, obwohl es ja heute eigentlich noch viel, viel leichter ist, an diese Informationen zu kommen. Aber eigentlich finde ich das ganz cool, dass man so ein bisschen gezwungen wird, das auch auszukosten und alles zu sehen, was die wollen, dass man sieht.
Es ist vor allem auch konsequent, zumal man auch einmal dieses Rätsel hat, beziehungsweise es ist kein richtiges Rätsel, aber dass man auf eine kuriose Weise einen Code kommen muss, indem man nämlich sich eine alte Filmaufnahme ansieht. Und auch diese Filmaufnahme ist, wie gesagt, an dieser atmosphärischen Reise ist ja halt wichtig, damit man sieht, woran haben die eigentlich experimentiert. Und würde man jetzt diese gesamte Filmaufnahme überspringen, würde man sich ja selbst einer Erfahrung berauben.
Ja.
Weshalb ich das da gar nicht so schlimm finde. Ich finde es auch interessant, es gibt ein Code-Rätsel, da bekommt man einen Zettel, wo etwas durchgestrichen ist. Und hier kann man diesen Zettel auf einen Overhead-Projektor legen. Man kann dieses Rätsel aber auch innerhalb von wenigen Sekunden abkürzen, indem man dieses Papier einfach gegens Licht hält. Und auch daran hat man gedacht. Deswegen, dafür, dass so wenig Rätsel vorkommen, finde ich interessant, wie die eingesetzt haben. Ich glaube, was mich persönlich immer stört, ist, wenn Rätsel so ein bisschen die Erfahrung verlangsamen, ausbremsen. Das funktioniert ganz gut in Silent Hill, weil man da um jeden Meter irgendwie kämpfen muss, dass man irgendwie weiterkommt. Das ist ein einziger Escape Room, passt das schon. Ein Spiel, bei dem das nicht funktioniert, ist zum Beispiel Alan Wake 2 vor allem. Da dieses Spiel nicht weiß, möchte es jetzt Silent Hill sein, möchte es jetzt Resident Evil sein, weil es hat weder gute Kämpfe noch interessante Rätsel. Und es bremst sich einfach doppelt aus. Und es mag auch super intellektuell sein, dieses Spiel, aber ich sag weiterhin, Remedy Entertainment, die könnten fantastische Serien machen. Die Gameplay-technisch sind die manchmal komplett weg vom Schuss.
Ja, Alan Wake 2, wie gesagt, noch nicht gespielt. Bei Alan Wake 1 kann ich da auf jeden Fall zustimmen, war ich jetzt auch nicht so der größte Fan von. Und ja, die Rätsel, dadurch, dass sie eben so rar sind, ich sag mal, eins pro Stunde ungefähr, je nach, also wenn man jetzt den ersten Durchlauf macht, das Spiel hat mich, glaube ich, 6 Stunden gedauert oder 5 im ersten Durchlauf. Wir haben das dann zu zweit, glaube ich, in 2 gespielt oder so. Oder 3, weiß ich gar nicht genau. Also man kann da auch echt zackig durchkommen. Aber dadurch, dass es nicht so, ich renne jetzt von Rätsel zu Rätsel und suche die ganze Zeit irgendwelche Codes, muss dann irgendwelche Uhrzeiten einstellen oder sowas. Das hat man halt nicht in so einem extremen Rahmen. Und deswegen finde ich das schon auch angemessen und dient halt ja eben hier eher dazu, dass man bestimmte Dinge halt noch abholt, wie zum Beispiel diese Filmrolle, dass man die sich auf jeden Fall anguckt, weil sie halt echt wichtig ist. Und ja, und dann lohnt sich halt auch der Umweg, ne? Und das fand ich auch eigentlich sehr, ein sehr angemessener Einsatz für diese Art Spiel.
Anfang dieses Jahres erschien das Alone in the Dark Remake, was ich auch mehr so, das ist ursprünglich aus den 90ern, ich finde es interessant, dass man es durch ein Remake halt wieder in die Gegenwart bringt. Ich finde, Alone in the Dark ist auch eher so Richtung Obscure, das war noch dieser damals klassische Horror, der keinen Survival, der keinen Terror brauchte, der wirklich auf Unheimlichkeit basiert, und bei Alone in the Dark ist es wirklich so, da kann dich ein Rätsel mal eine halbe Stunde aus dem Konzept reißen, und das finde ich in dem Spiel bisschen schade, weil du dich die Atmosphäre immer abreißt, man ist dann in dem Rätsel, ah Gott, ich komme nicht weiter, ich bin frustriert, ah, jetzt komme ich endlich weiter. Die sind ein Ticken zu komplex, und das finde ich, hat Obscure auf jeden Fall einen richtigen Weg gewählt, damit man auch schön in dieser Horroratmosphäre bleibt.
Ich muss auch sagen, ich mag den Ansatz von Silent Hill 2, dass man die Rätselschwierigkeit auch einstellen kann,
ja.
Sehr, weil eigentlich rätsel ich sehr gerne, aber es gibt Spiele, in die passt das einfach nicht so gut rein. Und dann rushe ich da lieber durch, mache hier mal ein paar Türcodes, stelle ein paar Uhren ein, als dass ich da dann halt eine Stunde an einem Rätsel hänge. Es gibt aber auch ja Momente, oder wenn man vielleicht das schon einmal durchgespielt hat, wo das dann doch mal cool ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das unfassbar aufwendig ist. Aber das ist was, da würde ich mir wünschen, dass das mehr Spiele machen würden, jetzt ganz ja, abseits von Obscure, da reicht es auch so, wie es ist. Da hätte ich mir jetzt auch nicht, selbst wenn es schwieriger gegangen wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber in anderen Spielen hätte ich mich da, glaube ich, schon drüber gefreut, ja.
Und dann schauen wir uns halt an, ich habe nichts gegen Resident Evil 4, nur wir merken mittlerweile, irgendwie müssen alle Horrorspiele Resident Evil 4 sein, weil das die Mainstream-McDonalds-Formel ist. Und da sieht man zum Beispiel, wir können, wenn wir über Obscure und Alone in the Dark reden, reden wir über Rätsel. Und das ist in der aktuellen Diskussion, wenn wir jetzt in der Gegenwart sind, komplett unwichtig, weil es da keine Rätsel mehr gibt. Also Resident Evil 4 hat vorgemacht, wir brauchen gar keine Rätsel für guten Horror, ergo sind noch keine drin. Finde ich ein bisschen schade, ich möchte in meinen Horrorspielen, möchte ich Rätsel haben.
Ich weiß gar nicht, ob ich das pauschal so sagen würde, aber wie gesagt, die meiste Zeit mag ich das schon auch gerne. Ist jetzt halt natürlich blöd, dass ich dein Beispiel nicht gespielt habe und halt sprich nicht konkret ja, drauf eingehen kann. Ich finde, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was für eine Art Spiel das ist. Ich denke gerade, dass ich in einem Horror-Shooter das weniger brauche als in einem sehr ja, atmosphärisch basierten Spiel, da mag ich das dann doch eigentlich, oder mag ich das, glaube ich, lieber. Ich glaube, in solchen Spielen ist es für mich persönlich wichtiger, als wenn einfach nur rumgeballert wird. Und ich finde, hier wird zwar auch rumgeballert, aber hier wird prinzipiell schon nicht super viel rumgeballert eigentlich. Oder es fühlt sich nicht so, ja, es fühlt sich nicht so an, als wäre das so ein reines, als wäre es ein reiner Shooter. Es ist schon wirklich mit dem Fokus auf Horror.
Ich finde es immer besonders dann cool, wenn alle Elemente irgendwie miteinander zusammenhängen und du nicht das Gefühl hast, dass es jetzt irgendwie draufgeschustert, obwohl irgends überhaupt nicht reinpasst. Ne? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, du fährst von einer Schiene dann auf die nächste, auf die nächste, auf die nächste, du bist in einem super schönen Gameplay-Fluss, dann bin ich halt super zufrieden damit.
Ja, Settings. Wir haben ja schon grob gesagt, wir sind in der Schule, es gibt verschiedene Gebäude, die man durchlaufen muss. Zum Beispiel eben das Wohnheim oder die Mensa, Klassenräume, den Keller. Was hat dir da so am besten gefallen? Welches fandest du am coolsten, am gruseligsten, am ekligsten?
Ich finde allgemeine Schule zu nehmen halt großartig, ne, weil Unheimlichkeit ja dadurch basiert, dass wir das Heimelige, also das, was wir kennen, dass das halt quasi komplett verzerrt wird. Deswegen ist es immer ganz cool, da auch Räume zu nehmen, die wir kennen und in denen wir dann merken, okay, es ist doch nicht so vertraut, wie ich es kenne. Deswegen ist die Schule eine super Entscheidung. Und auch hier mit jedem Raum, was gemacht wird, vor allem, weil das mit der Tageszeit zusammenhängt. Und mein Favorit wird immer das Wohnheim bleiben. Das ist immer so ein bisschen angedeutet. Man kriegt sogar schon Angst davor, weil man davon hört, bis man dann drin ist. Und man merkt, man hat es abgeschlossen. Und sobald du diese Tür durchbetreten hast, bist du wirklich in der Hölle, wo zerfressene Matratzen rumliegen. Dieser Ort ist einfach komplett weg von dieser Welt. Und auch die Musik ist geht da auch noch mal wirklich 4 Etagen tiefer. Wohnheim ist großartig, vor allem auch das finale Labyrinth. Auch hier, dass die Musik halt auch sich dessen bewusst ist, wo wir uns gerade befinden.
Ja, ich fand auch das Wohnheim super cool und echt dermaßen eklig, aber auch die Mensa fand ich irgendwie cool, weil das dann ja mit dem Gefliesten nochmal so ein kleiner Kontrast auch zu den Klassenräumen war und das auch einfach saumäßig eklig ist. Also
ja.
Weiß ich nicht, ob da Reinigungskräfte seit 8 Jahren gestreikt haben, aber das ist einfach, also ich war auf einer sehr schönen Schule und danach auf einer nicht so schönen Schule und selbst die nicht so schöne Schule war hingegen totaler Luxus und allein wie runtergerockt das ist, ist schon, trägt sehr zur Atmosphäre bei. Es fällt auf den ersten Blick nicht so doll auf, aber auch da so, je weiter man ins Spiel reinkommt, desto schlimmer wird das irgendwie. Und die kommentieren das ja auch im Spiel selbst. Wenn man dann so in der auf der Toilette, oh ja, die Toiletten auch,
oh wei,
super, ja. Wow. Super widerlich. Wenn man dann auch bei den Toiletten im Lehrerbereich ist, das dann irgendwie auch kommentiert wird, ja, ist ja genauso schlimm wie bei uns, so mäßig, ja, nicht mal hier sieht's besser aus. Und ja, da frage ich mich auch, ob das so ein Kommentar halt ist auf den Zustand von öffentlichen Schulen zum Teil, weil es Schulen gibt, die, na, vielleicht nicht ganz so krass, aber schon in die Richtung, ja, halt auch einfach so aussehen und halt einfach komplett verwahrlosen.
Ich finde diesen, du hast irgendwie dieses Tapetengefühl, als ob diese Schule eigentlich auseinanderbricht und man ganz schnell eine Tapete drüber gemacht hat. Oder dass man irgendwie alles unter den Teppich gekehrt hat. Und das spürst du permanent, weil anscheinend gibt es eine öffentliche Welt, in der das auch alles irgendwie funktioniert. Aber sobald du auch nur einen Raum weiter bist, ist alles kaputt. Vor allem, weil man merkt, dass dieses Bauwerk, es ist eigentlich keine Schule ist, sondern dass das an sich ein Labor ist, auf das man eine Schule draufgebaut hat. Das heißt, je tiefer du bist, desto älter wird auch alles und desto weiter reist du auch in der Zeit zurück. Deswegen, ich finde es ultra interessant, was die mit, dass es nicht nur eine Schule ist, sondern dass diese Schule sich auch weiterentwickelt. Vor allem, dass sie auch in dieser Nacht auch noch einstürzt und dadurch, dass jeder Raum je nach Zeit auch komplett anders ist.
Allgemein, die Atmosphäre ist gerade auch durch die Musik und durch die Soundkulisse super dicht. Also gibt dann so Areale und dann hört man so Schreien und Stöhnen oder so eine Rattern auf einmal im Hintergrund. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, jetzt greift mich irgendjemand an, während ich hier irgendeinen Code eingebe. Oder ja, man denkt irgendwie, man hat den Raum schon einmal gesäubert, sag ich mal. Und dann hört man es aber nochmal irgendwie darum poltern und denkt sich, oh Gott, jetzt aber. Und es kommt dann meistens nichts, wenn man einmal den Raum vom Monstern befreit hat, aber man hat trotzdem ständig dieses Gefühl, dass die Unsicherheit weiter da ist, weil einfach dieses Sounddesign so fantastisch ist.
Womit wir wahrscheinlich zum allerbesten Punkt kommen in diesem Spiel. Und ich habe irgendwie nach so und so vielen Jahren Gaming-Journalismus mal gemerkt, Michael, du magst anscheinend atmosphärische Spiele. Und wenn Spiele Atmosphäre haben, dann können die auch andere schlechte Ebenen haben. Wenn du von der Atmo eingesaugt bist, dann bist du komplett zufrieden. Und dieser Soundtrack, der macht so viel aus. Komponist Olivier Duriviere hat das zusammen mit dem Pariser Kinderchor aufgenommen. Und es gibt ja ohnehin nichts Unheimlicheres als ein Pariser Kinderchor. Mhm. Und man muss sich das vergegenwärtigen. Es sind Kinder, die auf Latein singen. Und das gibt einem so ein ganz weirdes Gefühl. Das hat schon fast was Mythologisches, weil das ja all so super alte Texte sind, die da gerade unser Abenteuer besingen. Und man sich fragt, ist das noch wirklich eine Schulgeschichte oder geht es hier wirklich um das Motiv der Ewigkeit? Ich finde dieses Motiv, die Suche nach der Ewigkeit, in das ganz Altertümliche, das spürt man komplett in der Musik, vor allem auch, weil im Studentenwohnheim hat man noch dieses Flüstern, als ob man so die Erinnerungen, ja, die dort wabern. Mhm. Und auch darauf zu achten, dass das Grundthema, weil die Kinder meistens Lumen singen, also Licht, dass sich das auch durch alle Songs zieht. Und dass das Stück auch mit einem Motiv endet, mit dem es auch angefangen hat. Dass man durch die Musik auch den Fortschritt in der Story spürt. Dieser Soundtrack ist absolut fantastisch. Und ich finde es interessant, weil er so, ich finde Teil 1 ist so spooky, so klassisch, so Horror der alten Schule, während dann wiederum Teil 2 in so eine Rockrichtung geht, was aber auch wiederum zum neuen Stil von Teil 2 passt. Olivier Duriviere, ich hab's dir schon oft gesagt, ich weiß nicht, wie oft du es schon von mir gehört hast, du bist einfach ein fucking Genie. Und ich empfehle euch auch, die anderen Soundtracks von ihm anzuhören, sei es jetzt in Remember Me oder in dem Alone in the Dark, was ja auch von Hidden Vision Entertainment ist. Das Spiel ist furchtbar, aber der Soundtrack davon ist wieder
Aber ich finde, das macht in ganz vielen Spielen wirklich ganz, ganz viel aus, wenn der Soundtrack anständig ist. Also ich finde, das ist so, dass die Kirsche auf der Sahne, auf dem Törtchen auch in den ganzen Silent Hill teilen. Aber ich finde auch, wenn ich jetzt irgendwie an so ein Spiel wie Rule of Rose zurückdenke, was echt viele Macken hat, aber alleine der Soundtrack ist so klasse und atmosphärisch, dass es dann doch viele Situationen gibt, in denen man sich zumindest am Anfang erstmal kurz über den Soundtrack freuen kann und sich nicht allzu viel ärgert. Und ja, was das auch so für die Atmosphäre einfach tut, ist einfach echt fantastisch. Und ja, hier ist es auch fast, oder weiß ich nicht genau, aber ich habe fast gedacht, der Bruch ist mir zu stark, fast zwischen diesen super atmosphärischen Musikstücken und mit der Soundkulisse, mit dem Flüstern, mit dem Schreien, mit dem ganzen Knattern und den One-Linern, die ganze Zeit raushauen, die halt einfach ja maximal lächerlich und lustig sind. Irgendwie mag ich das gerne, dass es so ein bisschen, ja, sich nicht so ernst nimmt, aber gleichzeitig ist es schon auch ein krasser Bruch und ich habe mich gefragt, ob ich es noch besser gefunden hätte, wenn die Charaktere auch ernster gewesen wären. Ich weiß nicht, hast du da so ein Gefühl zu, ob das besser hätte sein können oder ob es genau so richtig ist?
Ich finde gerade der Kontrast macht es, glaube ich, noch umso besser und umso schlimmer. Ich möchte gleich noch kurz was zum Horror sagen, aber ich mache erstmal hier weiter. Wenn wir uns zum Beispiel Twin Peaks angucken, der Horror durch Twin Peaks funktioniert dadurch, dass das eine Seifenoper ist, die aber immer wieder in einen Horrorfilm abgleitet und wieder zurück. Ich glaube, da, wo wir uns am wohlsten fühlen, können wir am besten angegriffen werden. Und deswegen, ich glaube, wir können uns super mit diesen Charakteren identifizieren. Wir finden die witzig. Das sind quasi die Jugendlichen, die da in ein super altertümliche Hölle abdriften müssen. Und ich finde, wenn die jetzt irgendwie dazu gepasst hätten und alle super melancholisch wären, dann hätte es nicht funktioniert. Ich finde gerade, weil es so zwei Welten sind, die aufeinandertreffen, ist das super. Vor allem, es nimmt sich ja diese super weirde, trashige Horrorfilmvorlage. Und es ist gar nicht mal, es ist ja nicht Slasher, da läuft ja kein Killer rum, sondern das ist irgendeine andere Welt, die da anscheinend unter dieser Schule wabert. Und deswegen finde ich den Kontrast hier sogar perfekt.
Mhm. Ich glaube, da könntest du recht haben. Und ich glaube, das macht auch dieses Spiel aus, dass es nicht versucht, so hyperphilosophisch zu sein und was total Deepes auf die Beine zu stellen, wo man noch 8 Tage später drüber nachdenkt und nicht einschlafen kann, wenn man so fasziniert ist. Weil es ist, glaube ich, sehr schwer, so ein Spiel zu machen und geht dann doch schnell schief und erreicht dann doch eher das Gegenteil. Und dass sie hier vielleicht realistisch eingeschätzt haben, okay, das können wir nicht leisten. Und deswegen, naja, dann sagt er halt Sachen wie, ich hau dir die Grütze aus der Birne, ist schon okay. So, das passt schon irgendwie, passt es zu den Charakteren, ja.
Ich habe letztlich letzter Zeit so ein super Fable für 70er, 80er Filme und vor allem da der Plot oder die Kommentare sind so super weird. Und ehrlich gesagt finde ich das weitaus menschlicher, wenn die Leute Nonsens reden. Vor allem hat man das auch gefühlt zum Beispiel bei Texas Chainsaw Massacre, weil ja vieles in den Dialogen improvisiert war. Und das macht uns aber auch super menschlich, weil wir hätten in so einer Situation auch nichts Intelligentes zu sagen. Und das finde ich einfach viel, viel besser, als wenn wir beispielsweise Westworld haben, wo jede Szene irgendwie metaphorisch aufgeladen werden muss und ich schon ausraste, wenn irgendeine Figur anfängt mit, tja, Ackerland oder Korn. Und ich weiß, sobald er über irgendwas anfängt zu reden, wird es schon wieder eine Metapher sein. Und dieses Pseudo-Intellektuelle, das nervt mich halt mega. Deswegen, ich finde, trashig ist dem Menschlichen manchmal näher als dann dieses Hyper-Intellektuelle. Das kann auch gut dosiert funktionieren, sagen wir mal Inception oder so. Da funktioniert das auch. Aber ich mag dann lieber den Trash, als dieses, jede Szene muss irgendwie intellektuell 5-Meter-Ebenen haben. Das ist super anstrengend.
Da bin ich bei dir. Also gerade Kollege Nolan und ich werden da deswegen auch nicht so warm miteinander, weil ich ehrlich einfach sagen muss, das ist mir einfach viel zu anstrengend. Ich bin da einfach ein bisschen zu blöde für oder nicht aufmerksam genug, keine Ahnung. Ich mag da meine Filme in den allermeisten Fällen doch einfach ein bisschen simpler, eigentlich lieber, und ich glaube auch für dieses kurzweilige Spiel, ja, es ist wahrscheinlich nicht die verkehrteste Entscheidung gewesen, und es ist ja eigentlich fast erstaunlich, dass die Atmosphäre trotzdem aufgebaut werden kann, obwohl die Leute die ganze Zeit irgendeinen Stuss vor sich herreden. Und ja, das muss man dem schon echt hoch anrechnen, dem guten Komponisten, was der da geleistet hat.
Und da möchte ich ergänzen, da denke ich halt oft drüber nach. Ich glaube auch, Horror ist übers Akustische. Also vor allem wird es wahrscheinlich evolutionär bei uns bedingt sein, weil wenn ihr mal Shining komplett ohne Soundtrack guckt, funktioniert dieser Film gar nicht mehr. Das habe ich mal testweise ausprobiert, weil ich mit meiner Partnerin Shining geguckt habe und sie meinte irgendwann mal, mach mal den Soundtrack aus. Und dann haben wir den Rest des Films ohne gesehen und es war komplett kaputt, komplett weg. Und deswegen glaube ich, gerade Horrorspiele leben von Soundtracks, gerade Silent Hill lebt vom Soundtrack, weil da kann man man kann irgendeinen Schrecken subtil verstecken. Das ist das, was wir hören, aber nicht sehen können. Ich glaube, die Horroressenz kann man gar nicht besser rüberbringen. Und wenn ein Horrorspiel einen schlechten Soundtrack hat, dann hat man, glaube ich, auch schon verloren.
Ja, das unterschreibe ich 100%ig, ja. Was ich noch einmal am Rande erwähnen wollte, ist zum Thema 2004. Man kann sich auch mit Monster Energy, kann man die Gesundheit heilen. Das finde ich auch ganz fantastisch.
Toll, wunderbar.
Und weil wir gerade über die Musik geredet haben und dass es sehr atmosphärisch ist, aber ja, es ist schon auch auf dem Soundtrack Still Waiting von Sum 41 auch ein klasse Lied, klasse Band. War ich schon auf vielen Konzerten, finde ich ganz wunderbar. Und gerade dadurch, dass dieser Einstieg ja damit ist, obwohl es natürlich in der Steam-Variante nicht so ist aus lizenzrechtlichen Gründen.
Das ist ärgerlich, super ärgerlich, ja.
Aber in der Originalversion schon, also wundert euch nicht, wenn ihr das auf Steam spielt und das nicht so ist. Ja, da dann trotzdem noch mal so diesen Zeitgeist am Anfang mit reingebracht. Aber das ist ja auch das, was du gesagt hast, man geht so immer weiter in die Zeitgeschichte rein, in die Vergangenheit. Und am Anfang ist man halt wirklich 180% in 2004, und ja, je weiter man kommt, desto ja, altertümlicher wird es auch, ja.
Vor allem, weil man damit voll mit der Erwartung halt bricht, ne? Weil wir erwarten im Horrorfilm Slasher und dann kommt kein Slasher. Wenn das so wie so ein Teenie-Komödie, also wie so ein Teenie-Streifen anfängt, Faculty fängt auch mit solcher Musik halt an, ne? Und dann bekommen wir so Szenen. Vor allem, ich finde Obscure so großartig, weil das am Anfang wirklich wie eine Soap wirkt, weil die spielen dann halt im Basketball und dann zoomt die Kamera mal ganz kurz den Figuren hin. Hey, das ist Josh, das ist Dan und das ist Kenny. Und du denkst, du bist irgendwie in den 90ern gefangen, schon wieder GZS. Scheiße mäßig. Und dann reißt es abrupt ab. Deswegen auch, ne, vor allem, es schließt, glaube ich, in der PS2-Variante auch mit irgendeinem deutschen Rocksong quasi. Dann ist dann wieder die Rückkehr in die Gegenwart, der da so super trashig daherkommt. Gut ausgewählt. Umso schader, falls man schade überhaupt steigern kann, dass das in der Steam-Version nicht drin ist. Fun Fact: Der Leadsänger von Sum 41 spielt tatsächlich einen Charakter in Teil 2.
Ach ja, das ist sehr spannend. Noch ein Grund mehr, das jetzt zu spielen.
Vor allem, wenn ihr das mal im Kontrastprogramm gegeneinander haltet, ich bin super schade, dass sie kein Obscure 3 gemacht haben. Ich hätte es mir zu gern angesehen, wie das ausgesehen hätte. Aber Obscure 2 funktioniert nochmal. Ihr werdet es wiedererkennen, aber es funktioniert wieder ganz anders als Teil 1.
Ja, ich bin echt gespannt drauf. Ich würde nochmal zurück in den Keller kommen, also wo dieses Ganze, wo im Grunde genommen der Anfang stattfindet, wenn Kenny da hingelockt wird und halt das Ende. Und ich muss sagen, ich glaube, das hat mir fast als Setting am schlechtesten getaugt, weil mir das so Kanalisations-Vibes gegeben hat. Und bekannterweise für Leute, die diesen Podcast hören, rante ich eigentlich jede Folge, wenn eine Kanalisation in einem Spiel vorkommt, auch über die Kanalisation. Und auch, ja, hier fand ich dann zum Teil doch diese langen Gänge in der Masse ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, hat dir das auch so Kanalisations-Vibes gegeben oder fandest du, es hat sich genug unterschieden? Oder magst du allgemein Kanalisation als fast das einziger
ist, das,
Mensch?
Das wurde ich noch nie gefragt. Interessant. Ich glaube, jeder von uns hasst Unterwasserlevel. Das ist auf Platz 1. Auf Platz 2 müssten Kanalisationslevel sein. Im allerersten Spiel, das ich jemals gespielt habe, gab es auch ein Kanalisationslevel. Und das habe ich auch gehasst. Deswegen, da bin ich voll bei dir. Vor allem, es hat ja irgendwie einen interessanten Charakter. Kanalisationen sind irgendwie so natürliche Labyrinthe. Aber ich finde dieses ganze Labor unterhalb der Schule, das ist so super daneben, auch voller Klischees. Es ist schon richtig. Das ist wieder so 0815 Horror-Vibes. Und wäre das nicht von Wurzeln durchzogen, würde ich dir recht geben. Gerade aber die Räume, die nicht von Wurzeln durchzogen sind, das ist wirklich der schwächste Part, weil man da kein Kontrastprogramm mehr hat und weil es halt wirklich sehr, sehr typisch ist, ne? Weil manche Horrorfilme spielen im Sanatorium, das kann ich auch nicht mehr sehen. Ja. Oder in irgendwelchen Klöstern oder in Schlössern, weil man ist es schon gewohnt und ich glaube, das ist so ein Meta-Effekt. Wenn man etwas im Horrorbereich gewohnt ist, dann ist es wieder heimlich und nicht unheimlich. Ergo kann man da keinen Schrecken aufbauen. Deswegen, neue Settings haben immer sehr viel Potenzial. Ja, das ist nicht der stärkste Part. Ich finde aber, der letzte Raum holt das wieder ganz gut ab.
Ja, das prinzipiell schon, da würde ich dir recht geben. Und die Schule kommt ja auch in Horrorspielen vor, aber es ist ja selten, dass ein komplettes Spiel das als Setting hat. Und würde dir da auch recht geben, vom Konzept her verstehe ich voll, warum Kanalisationen eigentlich total beängstigend sind. Und das gehört auch so zu den Top 3 Orten, an denen ich jetzt im Real Life keine Zeit verbringen möchte. Und auch irgendwelche unterirdischen Labore sind natürlich in der Theorie oder eher auch in der Praxis auch beunruhigend. Möchte man auch nicht sein, möchte man nichts mit zu tun haben. Aber dadurch, dass es so abgetroschen ist, ja, bleibt einfach so ein bisschen der Effekt aus. Was man hier dem Spiel aber wieder zugute halten muss, finde ich, ist halt die Kürze. Also auch im ersten Durchlauf auf leicht ist man da ruckzuck durch. Ich finde, das Spiel hat keine Längen. Auch das Ende, okay, das Ende vielleicht, dieser Endteil da in dem Keller, vielleicht minimal, aber auch nicht wirklich stark. Also da habe ich vielleicht an einer Ecke mal gedacht, so, ja, gut, reicht jetzt auch mal, aber es zieht sich nicht durch, dann ist es doch kurzweilig genug. Und das finde ich ganz klasse. Ich mag lieber Spiele, die dann nur 4-5 Stunden gehen, als eins, wo ich 15 Stunden dran sitze und danach denke, okay, das hätte jetzt auch 10 Stunden lang sein können.
Ich hatte mal eine sehr faszinierende Diskussion zu diesem Thema, warum Leute eigentlich Open-World-Spiele so sehr lieben, weil ich persönlich habe nicht 5x200 Stunden Zeit für etwas. Ich finde auch sowieso, es gibt viel zu viele Spiele. Deswegen finde ich es klüger, dass die einzelnen Spiele dann einfach kürzer werden, weil ich glaube nicht, dass durch die Länge ein Videospiel besser wird, sondern wenn es halt einfach pointiert ist. Und das Argument war damals dann im Kommentarbereich, ja, aber ich habe ja auch von einem Open-World-Spiel für 70 Euro mehr, als wenn ich ein Spiel mit 5 Stunden kaufe. Und das nenne ich bis heute das Waschmittel-Argument. Klar, dass ich mir eine größere Packung kaufe, damit ich mein Geld richtig einsetze. Aber diese Argumentation würde ich bei Games halt nicht anwenden. Und ich spiele lieber, viel, viel lieber 5 Spiele hintereinander, die alle kurz sind, als dass ich jetzt wirklich planen muss, ja, die nächsten 2 Monate weißt du, was du zu tun hast. Das schreckt mich bis heute ab. Und deswegen, auch das ist so ein Überbleibsel. Das war wahrscheinlich Budgettechnik damals der Natur, dass Spiele halt kürzer waren. Aber Obscure hat eine super angenehme Länge, ja.
Ja, das ist ja auch so eine Diskussion im Filmbereich. Warum müssen jetzt alle Filme 2 Stunden lang gehen? Und ich muss auch sagen, ich freue mich über jeden Film, der 80 Minuten geht, weil in den allermeisten Fällen reicht das aus, um zu zeigen, was du zeigen willst, um zu erzählen, was du erzählen willst. wenn da mal ein Film, ich meine, es gibt auch Filme, da ist echt gut, dass die so lang sind und da hat es auch, ja, Hand und Fuß, aber der Trend geht da ja auch zumindest gefühlt immer mehr zu längeren Filmen und ich bin da auch nicht so der Fan von. Und Open-World Spiele spiele ich ja sehr wenig, bekannterweise spiele ich viel Yakuza, aber da muss ich auch sagen, da ist halt auch das, was man machen kann, vielfältig genug, dass es mich nicht stört, dass ich trotzdem nicht das Gefühl habe, ich schlag mich die ganze Zeit mit dem gleichen Kram rum und es wird langweilig, sondern ja, dass man da ja auch die Wahl hat, das nach Belieben abzukürzen und nicht alles mitnehmen zu müssen. Und ja, finde aber Open-World-Spiele auch häufig sehr überfordernd einfach, weil ich auch so ein Mensch bin, der gerne gründlich spielt und mich dann da so drin verliere oder manchmal schwer einschätzen kann, okay, was muss ich jetzt machen, was muss ich nicht machen? Und hab's im Zweifel auch lieber, wenn ich mich dann da zwei Abende ransetze oder drei und dann ist das irgendwie durch. Ja, bin ich bei dir.
Es gibt irgendwie nur einen Entwickler bisher für mich, der das irgendwie geschafft hat und das ist Bethesda mit Skyrim und Fallout. Nur da ist der Unterschied, diese ganzen Welten haben eine Lore. Das baut alles auf Lore auf und ich kann mir meine eigene Geschichte schreiben und ich kann abgelenkt werden und es ist gar nicht schlimm, dass ich abgelenkt werde. Versus halt anderen Spielen wie Ubisoft, die halt gigantische Welten bauen und dann irgendwas darin einsetzen. Dann hast du halt diesen Freizeitpark-Charakter und nichts ergibt in dieser Welt Sinn. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Deswegen, nee, es braucht für mich keine Open World. Also ich bin da auch wirklich mehr so ein Qualität statt Quantität Mensch.
Mhm. Ja, und das ist hier definitiv gegeben. Jetzt abschließend noch mal zu dem Koop, zu der Koop-Geschichte. Das hat echt erstaunlich gut funktioniert mit dem Steam Remote Play. Es hat an einer Ecke mal so ein bisschen gehangen, aber auch wirklich nur an einer. Und ich war echt positiv überrascht, wie gut das geklappt hat und finde das jetzt echt richtig fantastisch, dass man jetzt so ein, ich sag mal, altes Spiel einfach immer noch online zu zweit spielen kann. Und das fasziniert mich irgendwie und das finde ich ganz, ganz weird. Klasse. Und alleine dafür lohnt es sich da, diese 7 Euro auszugeben, um das zu zweit zu spielen, weil man das so eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es noch ein anderes PS2-Spiel gibt, wo das funktioniert. Wahrscheinlich schon, ne? Ich kenne halt nicht so viel, das ist jetzt wahrscheinlich wieder das Problem. Aber ich glaube, es ist schon eine Rarität.
Was suchst du genau? Koop-Spiele im Horrorbereich oder wie?
Naja, allgemein halt so PS2-Spiele, ja, schon eher auch im Horrorbereich, die man erstmal online irgendwie auf Steam offiziell spielen kann und dann auch noch, dass da praktisch der Couch-Koop auch remote funktioniert.
Nee, das ist eine Rarität dahingehend und ich habe mit so vielen Situationen zu tun, wo alte Spiele, wo man fordert, dass es endlich wieder eine Lizenz, also beziehungsweise dass es eine digitale Verfügbarkeit gibt und ausgerechnet dieses Spiel, das sich niemand erinnert, Obscure, hat eine digitale Version erhalten, die auch noch problemlos auf modernen Systemen funktioniert.
Ja.
Das ist einmal ist da in unserer Matrix irgendwas perfekt schief gelaufen und ich möchte es eigentlich gar nicht so laut aussprechen, bevor dann unser Riesenentwickler über uns das wieder rückgängig macht. Danke, dass das bei Obscure funktioniert hat. Danke.
Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber alleine deswegen lohnt sich das total. Und ich muss auch sagen, mir hat es viel Spaß gemacht, mit dir das zusammen zu spielen.
Danke, gebe ich so zurück.
Danke. Was mir aufgefallen ist, was mich so ein bisschen gestört hat, war das mit der Kameraeinstellung. Also man hat halt dann auch nur einen Screen und entweder hat halt die eine Person die Macht über die Kamera und die andere muss zusehen, dass sie sich in dem Bereich bewegt, dass man da auch gut agieren kann oder halt die andere Person. Und das fand ich zum Teil ein bisschen schwierig, wenn du irgendwie irgendwo hingegangen bist und ich dann irgendwo an einem Tisch noch festhing und gar nicht gesehen habe, was, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Also da hätte ich mir irgendwie ein bisschen eine andere, was anderes, was Besseres gewünscht, irgendwie eine bessere, ja, weiß nicht, Kontrolle. Na gut, man hätte sie sich ja auch zurückholen können, aber ja, das fand ich ein bisschen anstrengend, aber ich muss auch sagen, das ist jetzt so das einzige Manko, was mir aufgefallen ist.
Das ist ein schwieriger technischer Kompromiss, den sie eingehen mussten, wegen den festen Kameraperspektiven. Die haben einen atmosphärischen Hintergrund. Dann ist es gleichzeitig so, Splitscreen gibt es nicht. Es ist wirklich eines der seltenen, wo man sich nur eine Kamera teilt, die man sich hin und her schieben muss. Und das ist etwas, was man akzeptieren muss, womit man arbeiten muss. Und da ist es halt so, dass ich das damals auch gerne mit meinem Bruder gespielt habe. Und da war es halt immer so, ich gebe dir kurz die Kamera, jetzt gibst du mir die Kamera wieder, dass es wirklich so Teamarbeit ist. Es gibt manche Räume, die sind nicht darauf ausgelegt, weil die Kameraperspektive schon von Anfang an so super ungünstig ist, weshalb man sich einen Plan zurechtlegen muss. Kritisiere ich auch. Ich habe keine Ahnung, wie sie es hätten besser lösen können. Stimme ich dir aber voll und ganz zu. Das ist dem Alter geschuldet, der Technik damals, ja.
Ich weiß auch nicht, wie man es besser hätte machen können. Das ist jetzt nur die einzige Sache, die mir eben negativ aufgefallen ist.
Kameraperspektive. Es wäre wahrscheinlich, dass die Kamera nicht auf die Tür zielt, sondern in den Raum rein. Dann würde man an Atmo verlieren. Das wäre aber dann, gut, könnte man meinetwegen machen. Das wäre okay. Vielleicht gäbe es auch unterschiedliche Modi. Einmal klassisch Atmo-Modus und einmal dir entgegenkommend Kamera halt für dich günstig ausgelegt. Ja, könnte man drüber reden.
Gibt's ansonsten noch was, was dir aufgefallen ist, was du störend findest, oder sagst du, Koop einfach von vorne bis hinten geil gelaufen?
Es sind so viele kleine Eigenheiten, an die man sich gewöhnen muss, auch dass das Inventar irgendwie über den Bildschirm verteilt ist, dass links das gemeinsame Inventar ist, rechts oben hat man dann seins, beziehungsweise das vom zweiten Spieler. Ich finde auch, dass Spieler hineinkommen, ist ein bisschen fummelig, weil man muss bestätigen, dass man rein möchte. Dann muss die spielende Person bestätigen, dass die anfragende Person auch rein darf. Und das ist gerade in manchen Situationen echt ein bisschen nervig. Ich kenne dieses Spiel mittlerweile auswendig. Ich finde es gleichzeitig, dass es aber auch so Schummeleien erlaubt, wie dass, wenn man eine Figur an einer Türe positioniert und die andere gerade ein Rätsel macht, dass man quasi dann durch das Tür anvisieren, dass man sich dann einfach aus dem Raum raus teleportieren kann. Und das funktioniert an so vielen Stellen und macht es so unglaublich leicht. Ich habe dir auch ein paar Momente davon gezeigt. Ja. Und das macht es dann wieder super smart. Ich finde den Koop-Aspekt, den finde ich cool gelöst. Und es ist, wie gesagt, eines der wenigen Spiele, die das überhaupt vor allem in dem Zeitalter gemacht haben. Und da gibt's auch keine Alternative für. Und wenn es Alternativen gäbe, würde ich Obscure wahrscheinlich trotzdem besser finden.
Das kann ich verstehen. Vielleicht ist das Stichwort, um ins Fazit überzuleiten. Magst du damit mal anfangen? Was ist so dein Gesamteindruck noch mal kurz zusammengefasst, inklusive Sternewertung?
Ich möchte den Moment trotzdem nutzen, bevor ich ein Fazit gebe.
Gerne.
Ich habe im Interviews, wenn ich Leute frage, möchte ich ja irgendwie interessante Antworten herauskitzeln. Und dann frage ich meistens die Leute auch, was war denn bester Moment in dem Spiel? Und ich finde, das ist immer eigentlich eines der besten Fazits für Spiele. Mhm. Beziehungsweise da kann man irgendwie eine Essenz rausziehen. Und da wir ja einen wir können hier spoilern, möchte ich euch von meinem besten Moment in Obscure erzählen. Ich habe den schon bestimmt 30 Mal erlebt und ich habe diesen Soundtrack wahrscheinlich noch viel häufiger gehört. Er funktioniert für mich aber immer noch perfekt. Es ist dieser Moment, wo tatsächlich die Musik in dem Spiel die entscheidende ist. Die Musik ist diejenige, die alles bestimmt. Und es ist tatsächlich, dass sobald wir den Bossgegner im Keller, den Bruder, der sich mittlerweile in einen Baum verwandelt hat, besiegt haben, ist es so, dass wir an die Oberfläche zurückkehren und das Spiel schließt dort, wo es angefangen hat. Auch das ist ein sehr interessanter Kreisschluss und die Sonne geht halt auf. Und hier ist es so, dass das Stück Leonards Death, und das Stück heißt tatsächlich so, und dieses Stück, sobald es vorbei ist, ist dieser Bossgegner tot. Und das heißt, die Musik entscheidet, wann er stirbt. Und es ist nur noch dieses Durchhalten. Und es ist einmal, dass dieser Soundtrack nicht unheimlich ist, er ist sogar eher tragisch. Und dass wir dieser Kreatur im Sonnenlicht beim Sterben zusehen. Und das ist, dieser Soundtrack ist so, das ist so, das ist der eine Soundtrack, der komplett von allem abweicht, chortechnisch. Und es gibt einem so die befriedigende Note, dass man jetzt, das Sonnenlicht ist auf meiner Seite und jetzt besiege ich dich damit. Und es ist, der Albtraum ist fast vorbei. Und verstehst du, was ich meine? Man schwimmt durchs dunkle Meer nach oben, man sieht die Oberfläche kommen und irgendwann mal bricht man endlich durch, wieder zurück in die Gegenwart. Als würde man aus einem dunklen Bergwerk rausgezogen werden oder als würde man aus einem Albtraum aufwachen. Und das ist, oh, das ist der allerbeste Moment. Halt diese 2 Minuten irgendwas Sekunden durch und der Albtraum ist vorbei. Und deswegen sage ich, es ist für mich eines der atmosphärischsten Spiele. Es ist nicht in allen Hinsichten perfekt, aber es weiß ganz genau, was es macht. Und das macht es verdammt toll.
Das stimmt. Ist das jetzt auch schon dein Fazit gewesen?
Das war mein, wenn du weitere Fragen noch an mich hast, aber das wäre es eigentlich, genau.
Sehr schön. Ja, gerne noch die Sternewertung, die hier aus Prinzip immer noch drangehangen wird. So einfach aus dem Gefühl raus, muss jetzt gar nicht stark abwiegend sein.
Ich bin immer kein Fan von, ich würde eine Petition unterschreiben, dass wir Sternewertungen oder Punktwertungen absetzen, aber ich weiß, dass es ein Hilfsmittel ist. 6.
6 von 5.
Ja, also in der Kategorie Atmosphäre, das ist halt wieder die Sache. Ich finde immer, Wertungen sollte man nach Kategorien machen. Wenn dieses Spiel eins richtig gut kann, dann ist es die Atmosphäre. Wenn ihr unbedingt gutes Kampfsystem suchen wollt, dann seid ihr hier falsch.
Ja, okay. Dann mache ich mein Fazit. Und zwar, ich muss sagen, ich hatte wirklich echt saumäßig viel Spaß. Ich habe das nicht erwartet, dass ich so viel Spaß damit habe und dass das Spiel so wenig verkehrt macht und eigentlich so easy peasy durchläuft, weil man hat das ja schon auch häufiger bei Spielen aus der Zeit, dass die ja irgendwelche einzelne Boss-Peaks haben, die dann so unendlich schwer sind oder die Steuerung so bescheuert ist oder keine Ahnung, was auch immer, die an manchen Ecken einfach nur unfair sind. Und das hat dieses Spiel, finde ich, überhaupt nicht. Und deswegen macht es einfach richtig viel Spaß, wenn man da einfach durchsteppen kann, ohne über irgendwas nachzudenken im Grunde genommen. Man kann sich einfach drauf einlassen, man wird nicht unterbrochen eben durch ja irgendwelche super schwierigen Passagen. Ich bin ja auch eher die Person, die gerne einfach durch Spiele durchkommt und so die Atmosphäre mitnimmt, aber da jetzt keine krasse Challenge drin sehe. Deswegen ist diese Art Spiel perfekt für mich.
Freut mich riesig zu hören. Freut mich, danke.
Ja, und ich fand es auch echt lustig, gerade so am Anfang, wenn es alles noch nicht ganz so ernst ist und die Charaktere vorgestellt werden und die Sprüche, die dann halt kloppen. Und ja, das bringt auch manchmal so eine, ich weiß gar nicht, ob es eine ungewollte Komik ist, aber gerade auch noch ja später, wenn man immer so die gleichen Sprüche hört und Josh dann immer noch sagt, was sagt ihr denn jetzt? Ich glaube, hier gibt's noch was oder hier gibt's noch
gibt's
was.
Noch was. Ich schlag dir den Schädel ein. Und genau. Bei diesem Stoffel würde man sich gar nicht denken, dass er so aggressive Sprüche drauf hat. Und Josh ist einfach dieser Charakter, der im Horrorspiel, also Horrorfilm, sich einfach super weiterentwickelt. Und ich empfehle euch, es auch mehrfach durchzuspielen, weil wenn Josh im Hawaii-Hemd durch diese Schule läuft, dann wisst ihr, Josh ist voll in seinem Element.
Ja, genau. Und das muss ich sagen, fand ich auch die meiste Zeit schon echt cool, dass die Charaktere auch ein bisschen funny und quirky sind. Und das ist nicht so, ja, gewollt tiefgründig ist, sondern eher alles oberflächlich bleibt. Und das ist tatsächlich etwas, wovon ich denke, dass es eine Stärke von dem Spiel ist, weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass das komplett ernst, philosophisch gut durchgezogen wird, doch immer relativ niedrig ist. Also das wollen viele Spiele, können, tun es am Ende aber nur wenige. Und dann bin ich immer eher froh über den Weg, okay, wir erfinden das Rad nicht neu, wir machen einfach unser Ding. Ist jetzt nicht super tiefgründig, macht aber Spaß. Und damit bin ich super zufrieden. Was halt wirklich fantastisch ist, ist die Atmosphäre durch die Schule, durch die Räume, das Wohnheim, Mensa, aber auch die Klassenräume. Super cool, auch dass da noch mal so eine ältere Bibliothek damit bei ist. Man hat da schon auch dafür, dass man sich in der Schule bewegt, Abwechslung, das hat mir gut gefallen. Und dann halt eben die Soundkulisse ist halt die ist eigentlich viel zu gut für dieses
Spiel. Ja, da ist das gesamte Budget reingeflossen. Nee, ja. Deswegen fantastisch, ja.
Ja, und das muss man hier wirklich dem Spiel zugute halten. Und ich bin jetzt am Ende bei 4 von 5 Sternen, weil ich einfach sagen muss, das ist kein perfektes Spiel. Aber so ganz meine subjektive Wahrnehmung ist einfach, dass mir das saumäßig viel Spaß gemacht hat. Ich habe mich sehr wenig geärgert. Und bin da einfach gut durchgekommen und kann mir vorstellen, dass ich das auch auf jeden Fall noch mehrfach spielen werde und hatte da einfach eine super gute Zeit mit und kann wirklich jeder Person das ans Herz legen, dieses Spiel zu spielen. Und auch, wenn man jetzt mal irgendwie überlegt, okay, mit welchem Spiel könnte man starten, wenn man so in diese PS2-Ära eintauchen möchte im Horrorbereich, dann würde ich das auch tatsächlich empfehlen, weil es die wenigsten Marotten hat, finde ich. Weil viele andere Spiele haben dann doch immer noch mal irgendwelche Mechaniken, die dann komisch sind und die nicht richtig funktionieren. Und hier funktioniert halt alles. Auch das Kämpfen, das ist jetzt nicht super anspruchsvoll, und aber es funktioniert halt einfach. Und deswegen würde ich das auch so als Einstieg empfehlen, tatsächlich, wenn man da in die Zeit mal so ein bisschen reinschnuppern möchte und schauen möchte, ob einem das jetzt taugt oder nicht. Genau, das vielleicht auch noch mal dazu. Und weil es halt eben super gut verfügbar ist, was es auch noch mal von anderen Spielen unterscheidet. Also gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu spielen, meiner Meinung nach.
Es ist für mich irgendwie, das ist interessant, dass du das jetzt erwähnst, weil es ist für mich eines der wenigen Spiele, das durch seine Steam-Version quasi ein Remaster hat, ohne ein Remaster zu haben. Aber das hat gar kein Remaster nötig, weil es halt einfach noch vorrätig ist. Und es gibt keine Tank-Control. Das war für die Horrorspiele, Silent Hill und Resident Evil, war es super spät dran, 2004. Es hatte aber noch so seinen ganz eigenen, sein ganz eigenes Zusatzding, weil Resident Evil und Silent Hill kann man halt nicht im Koop spielen. Und ist bis heute zeitlos. Also wie gesagt, kann ich jedem empfehlen. Und ich kann euch auch wirklich nur den Film Faculty empfehlen, vor allem mit der Obscure-Brille, weil ihr sehr, sehr viel wiedererkennen werdet. Ich finde immer sehr spannend, wenn man sich Inspiration auch wie eine Pflanze anguckt, ne, was hat sich von was inspiriert, und da in beide Richtungen zu gehen.
Ja, ich werde das auch noch mal mit der Obscure-Brille versuchen, ob mir das jetzt besser taugt. Wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall in irgendeiner Form davon berichten.
Du wirst Stan wiedererkennen. Und mit der Brille funktioniert der Film fantastisch.
Das kann sein, weil die mochte ich ja beide echt gerne. Also vielleicht ist es das, was ich jetzt brauche, um dem doch ein bisschen mehr abgewinnen zu können. Naja, wir werden es sehen.
Tun wir.
Ja, auf jeden Fall dir vielen lieben Dank, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast. Und der Ausblick für die nächste Episode, die kommt auch schon früher als erwartet. Ich habe jetzt das Konzept, regelmäßig Episoden in regelmäßigen Abständen zu droppen, aufgegeben und hau jetzt die Sachen raus, wie sie kommen, weil das irgendwie für mich besser taugt. Und ja, so ist es jetzt, und deswegen kommt relativ zeitnah eine Folge zu Dead Island 2, die da so zwischengeschoben wurde, die eigentlich eine Steady-Exclusive-Folge werden sollte. Und dann habe ich aber gedacht so, nee, mit dem Spiel habe ich viel zu viel Zeit verbracht, es hat mir viel zu viel Spaß gemacht, um das jetzt in eine Steady-Folge zu verwursteln. Da suche ich mir wen, der da Zeit und Bock drauf hat, dafür hat, und ja, machen wir das hier richtig anständig. Und da, muss ich sagen, freue ich mich auch ganz, ganz dolle drauf. Und da könnt ihr euch hier drauf freuen. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, und nochmal vielen Dank an dich. Tschüssi.
Ciao, Leute.